Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 193 vom Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die Meistergruppe der Männer-Bundesliga steht ins Haus und der SK Sturm nimmt diese tatsächlich als Tabellenführer in Angriff. Ein 2:0 Heimerfolg gegen Altach sicherte der Ingolitsch-Elf am vergangenen Sonntag den Platz an der Sonne, der aber in diesem Frühjahr tatsächlich realistischerweise von 6 Teams anvisiert werden kann, was doch so einiges über die Oberflächenbeschaffenheit der österreichischen Bundesliga aussagt. Es sind nur mickrige 3 Punkte, die nach der Punkteteilung zwischen Platz 1 und 6 liegen in dieser wahrlich kuriosen Bundesliga-Saison, und schon nach dem nächsten Wochenende könnte die Tabelle komplett auf den Kopf gestellt werden. Nichtsdestotrotz, beim Sieg über die Truppe aus dem Ländle bot Sturm phasenweise wieder ansprechenden Fußball und sorgte auch tags darauf für eine gute und damit kaum aufgeregte Stimmung beim Mitgliederinformationsabend im Grazer Stephaninsaal. Dort hat, angeführt von Sturmoberhaupt Christian Jauck, die versammelte Führungsriege zum Status quo Stellung genommen und musste sich dann gar nicht so viele Fragen stellen lassen. Black FM war natürlich vor Ort und deshalb werden wir uns heute allen Themen widmen, die an diesem Abend so besprochen wurden. Wir machen das heute in einer in der allseits beliebten Dreierkette. Ich begrüße live zugeschaltet aus Wien-Josefstadt den Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnisten auf 90minuten.at, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo, findest du das sympathisch, wenn du uns als die sympathischste Dreierkette bezeichnest?
Ja. Eine mögliche Dreierkette. Wir haben eine richtig große Auswahl.
Ja, eben.
Ja, schon.
Es gibt so viele Varianten für Dreierketten, da kannst du jetzt nicht sagen, wir sind die beliebteste Dreierkette.
Eine der beliebtesten.
Okay.
Und der CPO-Chefposter von Black FM, den Mann mit den guten Ideen, mit ÖFB, Kleine Zeitung und Laola 1 Vergangenheit, Andreas Teller. Hallo Andi.
Hallo, grüß euch.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir starten direkt hinein in Volume 193 von
Black FM.
Was so einen Mitgliederverein ausmacht, hat man am Montagabend gesehen. Da kam der engste Kern, wie es mehrfach genannt wurde, zusammen, um sich auszutauschen und auch in gemütlicher Atmosphäre das Gespräch zu suchen. Was eine großartige Community ausmacht, das erleben wir bei Black FM sehr oft. Sei es durch eure konstruktiven Diskussionsbeiträge, Themenvorschläge und so weiter und natürlich auch aufgrund eurer finanziellen Zuwendungen, die ihr uns zukommen lasst. Vielen Dank dafür, denn dass Black FM weiter gedeihen kann und vor allem, dass unser Angebot garantiert Paywall und werbefrei bleibt, das liegt zu einem guten Teil auch an euch. Wer uns gerne mal unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt unterstützen. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. So, Herrschaften, wir kommen zu den Shoutouts. Andi, Wurmwunder in Floridsdorf und...
Da sind wir brandaktuell heute, weil wir nehmen tatsächlich genau an diesem Dienstagabend auf und es ist gerade 20.33 Uhr und vor wenigen Minuten ist ein Nachtrag zu Ende gegangen. Ja, man muss sagen, auf und ab. Bei der Zweier beginnen wir mit dem Positiven, das schon ein bisschen länger her ist. Am vergangenen Wochenende gab es das Spiel der Zweier in Floridsdorf gegen die favorisierten Kicker vom FAC, die ja relativ weit vorne in der Tabelle zu finden sind, aber die Zweier hat gewonnen. Mit 1:0, spät aber doch, aber nicht unverdient, würde ich behaupten, gutes Spiel abgeliefert und dann auch vorne mal endlich einen reinbekommen durch Bastian Meierhofer, der dann nach einem Standard per Kopf zugeschlagen hat und damit also endlich wieder mal 3 Punkte, kann man sagen. Und dann gab es eben an diesem Dienstagabend einen Nachtrag gegen Liefering und der ist dann, wie wir gerade verfolgt haben, nicht so gut gelaufen. 0:1 heißt es da am Ende. Das Gegentor, muss man sagen, ja, der Marke Slapstick. Da laufen Gabriel Haider und Smail Bakhti zusammen und ermöglichen dadurch, dem Lieferinger alleine aufs Tor zu laufen und den auch im Tor zu versenken. Gleichzeitig hat man es ja nach einer doch verbesserten zweiten Hälfte nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Die Chancen waren, glaube ich, da. Auch Bakhti war da mal zu Werke, relativ freistehend vor dem Tor unter anderem. Da hat man doch einiges probiert, war ganz gut unterwegs, aber hat nicht den Ball ins Tor gebracht. Und Mike, einen haben wir auch gesehen, zumindest eine gute Stunde lang, aber ja, in Wahrheit nicht viel von ihm, nämlich Rory Wilson.
So ist es, genau, ist kaum auffällig gewesen, sehr wenige Ballkontakte. Kann man das jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das jetzt in den nächsten 10 Spielen für die Bundesliga-Truppe irgendwas bringen wird. Aber ich hoffe, ich täusche mich, aber es schaut mal im Moment nicht sehr gut aus.
Möglicherweise sieht sich Christoph Wurm in seiner Aussage uns gegenüber bestätigt nach diesem Auftritt. Aber war ja nur einmal ein Einsatz, aber der eben bei der Zweier, von dem her ist er faktisch noch ein Stück weit weg von der Kampf.
Aber der Herr Jastremski war sehr gut, finde ich, in der zweiten Hälfte.
Ja? Absolut, also der hat sehr viel versucht zu bewegen in der Offensive, hat seine Mitspieler ganz gut einsetzen können. Ihm selber ist das Abschlussglück ja auch nicht wirklich hold, muss man sagen. Ja, es bleibt ein Kampf gegen den Abstieg. Wobei, vielleicht gibt es ja eh keinen Absteiger, von dem her. Ja. Mal sehen.
So ist es. Jürgen, was hast du out zu schauten?
Es war ja Weltfrauentag am Sonntag und der SK Sturm hat ein Posting gemacht und hat einen Auszug aus dem Leitbild dargestellt, dass Sturm ein Verein für Menschen allen Geschlechts, aller Hautfarben und so weiter ist. Wir kennen das. Und das ist ja prinzipiell sehr schön und sehr passend für diesen Tag. Allerdings hat man sich überlegt, das nur auf dem im Vergleich eher reichweitenschwachen Frauen-Account zu machen und nicht auf der allgemeinen Seite, wurscht auf welchem Kanal, es war nur dort zu finden. Und das hat uns dann schon stutzig gemacht, weil sollte nicht vor allem das ein Thema sein, das überhaupt alle angeht und nicht nur die Follower der SK Sturm Damen. Und wir hätten uns gedacht, dieses Posting, das durchaus lobenswert ist und das man genauso bringen kann, hätte schon die große Bühne verdient, oder?
Ja, auf jeden Fall. Braucht man, glaube ich, nicht viel diskutieren darüber.
Bisschen kleingeistig und kleinkariert ist das. Das ist ein bisschen so Provinzvereinsstyle. Die Mädeler, da muss man auf dem Mädelkanal da mal was machen. Aber
ja,
so
zu dem
Thema für die Großen ist das nichts.
Ja, aus dem Bereich haben wir dann eh später auch noch was zu berichten, wenn es dann um den Mitgliederabend geht.
Mhm. Genau, und etwas Hässliches haben wir auch noch
vorbereitet. Ja, Osterhasen.
Ja, es ist wieder mal soweit. Wir haben einen Blick in den Sturmshop geworfen. Danke an die Lena, die ja das aufgefallen ist dieser Tage. Es gibt
Stichwort Themenmerch.
Themenmerch im Sturmfanshop, das wahnsinnig missraten ist. Man kann es nicht anders sagen. Und zwar, ich glaube, es ist wirklich der billigste Prompt, der bei der KI-Bildgenerierung eingefallen ist, den hat man da verwendet. Und das Ergebnis, das da rausgekommen ist, hat man sofort auf Tassen gepackt und drucken lassen. Nicht anders kann man das erklären, warum irgendwie so ein komischer, missratener Hase da von einer Tasse lacht und drunter steht Frohe Ostern. Also man fragt sich schon, ob man irgendwie grafisch im Merchandising tätig ist oder ob man sowieso das nur einer KI machen lässt oder irgendwem, der überhaupt nichts mit Sturm zu tun hat. Es kommt einem zumindest so vor und es widerspricht sich ja eklatant dem, wenn man sich eigentlich den restlichen visuellen Auftritt des SK Sturm so anschaut. Also ich rede da von Social Media, Website und so weiter, das ist ja alles tadellos und sehr herzeigbar, aber alles, was irgendwie auf Merchandising-Produkte gedruckt wird, ist einfach nur furchtbar hässlich.
Ja, der Grafiker, der das designt hat, hat geglaubt, dass Design ein Fluss in Paris ist.
Ja, möglicherweise. Guter Witz, Mike.
Gut, kommen wir zu etwas Positiveren. Sturm rief zum Mitgliederinformationsabend am Montag und rund 1000 Schwarze folgten diesem Ruf in den Stephaninsaal in Graz. Ursprünglich wollte man diesen Abend ja in der Eishalle veranstalten, kurzfristig ist man dann aber ins Grazer Zentrum gewechselt, was sicher eine gute Entscheidung war. Andi, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, du warst ja mit dem geschätzten Kollegen Wonisch vor Ort. Wie hast du das Drumherum und die Stimmung vor Beginn der Veranstaltung wahrgenommen?
Ja, prinzipiell sehr gut. Also es war ein durchaus würdiger Rahmen für so einen Mitgliederinformationsabend. Ist ja auch sehr schön, der Grazer Stephaninsaal, für alle, die schon mal dort waren, die wissen das. Vorab hat man schon ein bisschen gemerkt, beziehungsweise wie wir uns so umgehört haben, dass man ja, so eine leichte nervöse Stimmung auch sich breit gemacht hat, weil man halt von Seiten des Vereins halt wirklich gewusst hat, wie wird es jetzt heute, wie stark stehen wir jetzt im Feuer der Kritik. Allerdings muss man dann schon sagen, hat da geholfen, was am Sonntag in Liebenau passiert ist, weil Sturm hat eben gegen Altach 2:0 gewonnen und ja, ein bisschen hat dann auch möglicherweise der Recency-Bias zugeschlagen. Also man war dann sehr ja, beeindruckt noch natürlich von diesem Spiel. Und
da was?
Dadurch der Recency-Bias, Jürgen. Also man ist sehr davon geprägt, was erst kurz in der Vergangenheit lag. Und das war in dem Fall dieses Spiel gegen Altach.
Okay.
Und deswegen war so ein bisschen so, ja, eigentlich eh alles okay. Das hat sich dann ein bisschen durchgezogen, auch in der Fragerunde und so. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn man das Spiel vielleicht nicht gewonnen hätte, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Aber grundsätzlich von dem her eine sehr gute Stimmung und ein ja, geselliges Beisammensein der Sturmfamilie, wie es Christian ja auch genannt hätte.
Er hat oft Sturmfamilie gesagt. Der Frank Wonisch hat in unserem Black FM-Chat live mitgezählt.
Wie ja, oft? Bei 7 oder 8 haben wir dann aufgehört zum Zählen. Aber es war ungefähr in dieser Höhe.
Einen Protagonisten haben wir, oder habt ihr gleich vor Beginn des Events nochmal angetroffen, nämlich den scheidenden Stadionsprecher Thomas Seidel. Der hat im Rahmen dieses Infoabends tatsächlich seine letzte Moderation für den SK Sturm bestritten, nachdem er tags zuvor auch schon in Liebenau beim Spiel gegen Altach Abschied genommen hat. Was Thomas Seidel rund um sein Ende als Stimme Sturms zu sagen hatte, hören wir uns jetzt an.
Wir sind hier auf der Mitgliederversammlung des SK Sturm. Und ein Infoabend ist es, Entschuldigung. Und eine der tragendsten Informationen des heutigen Abends ist ja, dass die Stimme des SK Sturm der letzten 8 Jahre, Thomas Seidel, heute seinen letzten offiziellen Auftritt für unseren Verein hat. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, wir platzieren uns da auf der Prunkstiege im Kongress, wie beim Maturaball, und halten den Seidel auf. Servus, Stadionsprecher.
Hallo Jungs.
Ja. Schön, dass du Zeit für uns hast, heute vor deinem letzten offiziellen Auftritt. Ich stelle dir eine gelenkte Frage, Thomas. Wie wehmütig bist du, dass deine Sturm Graz-Karriere endet heute?
Natürlich sehr. Nein, wirklich. Also es ist noch ein bisschen surreal, heute so noch das letzte Mal da so offiziell reinzugehen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht bei den nächsten Mitgliedern, bin ich selber Mitglied, also wieder dabei sein kann, aber so mit offiziellem Geheiß da einer zu gehen, heute noch einmal durch den Abend zu führen im Stephaninsaal, im Kongress, also da sind wir richtig gut unterwegs, finde ich heute. Ja, guter Abschluss, würde ich sagen.
Ist dein Abschluss eigentlich auch der Grund für die Verlegung dieses Mitgliederabends in einen prunkvolleren Rahmen und ja, nicht in die kalte Eishalle?
Ich wollte gerade sagen, ich wollte einfach was Schönes haben. Weil in der Eishalle habe ich schon mal moderiert. Ich hätte gern am besten noch Scott Heraffel. Servus. Was Schönes. Nein, Spaß. Es ist keine Ahnung, warum eigentlich. Es war irgendwie lange im Eishalle, richtig, ja. Und dann habe ich einen Anruf von Bruno Hütter bekommen. Du, 16:30 treffen wir uns im Kongress. Und ich so, ja, passt.
Ja, man wäre mal eh da. Kleiner Audiokommentar, Micha Parensen ist soeben auch eingetroffen. Thomas, was hast du für eine Schätzung? Die Agenda ist ja unendlich des heutigen Abends. Habt ihr so eine Timeline bekommen, wie lange das ungefähr dauert?
Ja, 3 Stunden eigentlich. So lang eigentlich.
Audiokommentar, er sieht mich zweifelnd an.
Ja, es kommt immer drauf an. Also ich bin mittlerweile schon, wie ihr wisst, seit 8 Jahren geübter Moderator von Sturmveranstaltungen. Heißt, es ist alles wie immer gewesen, Briefing am Moderationstag. Wir gehen einmal kurz vor alles durch und dann weiß jeder ganz genau, ja, Timetable bestimmt der Präsident.
Der ja auch einen eigenen Timeslot bekommen hat, nun auch nicht. Thomas, was wir natürlich jetzt noch erfahren möchten ist, was war es, das dich zum Ende deiner glorreichen Sturmkarriere bewogen hat? Was machst du lieber, als unsere schwarzen Wochenends im Stadion zu begleiten?
Sehr gemein. Beim OF geht es ein bisschen weiter. Darf da in Zukunft ein bisschen mehr machen, stock auch auf, was die Prozente betrifft. Also darf ein bisschen mehr Stunden auch annehmen. Und ja, mehr darf ich zu diesem Zeitpunkt ohne meinen Anwalt noch nicht sagen.
Aber er stockt auf, was die Prozente betrifft. Herr Derler, steht neben mir, Andi. Was schließt du daraus? Er stockt auf, was die Prozente betrifft. Von welchen Prozenten spricht er?
Naja, wahrscheinlich geht es zuerst einmal um Stunden und dann auch um Scheine, nicht? Also um Geldbeträge. aber mal schauen, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Eine Frage trotzdem noch zu deinem Ende jetzt als Stadionsprecher bei Sturm. Ich habe gesehen, Chris Ilzer hat dir auch geschrieben, hast du in der Instagram-Story gepostet. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du auch jetzt untrennbar verbunden bist mit dieser sehr erfolgreichen Zeit, die jetzt, ja, wir wissen ja noch, wie es jetzt weitergeht, aber es liegt eine sehr erfolgreiche Zeit auch hinter dem Verein und du bist eigentlich großer Teil davon gewesen.
Lustig, dass du das ansprichst, aber gerade ein bisschen Ganselhaut, weil das sind dann wirklich die Momente, wo es dann wirklich sackt, gell? Also das ist dann so dieses, okay, wenn dann der ehemalige Cheftrainer und doch Meistertrainer und ja, mitunter einer der Väter des Erfolgs dann sowas schreibt, und das muss er ja nicht. Also es war jetzt ja doch aus seinen freien Stücken, ich habe mich jetzt nicht dazu gezwungen, mir was Schönes zu schreiben, damit ich nochmal auf Instagram was posten kann. Das war schon nochmal so ein kleines Highlight für mich, wo ich sage, cool, und auch jetzt die Wertschätzung vom Kommunikationsteam nochmal die letzte Aufstellung zu posten mit dem schönen, der schönen Caption, die ich jetzt nicht wiederhole, weil das ist einfach ein bisschen eitel. Ist das morgen? Nein, es ist echt schön, es war echt cool, es ist echt viel passiert und ich habe echt ein Glück, also die Legende Walter Kovac-Schwarz, wir kennen sie alle, Journalist-Legende, hat auch gestern nochmal zu mir gesagt, du musst dir bewusst sein, dass genau diese 8 Jahre jetzt unverkennbar oder unvertrennbar nicht mit mir sind jetzt auch, weil ich halt bei Geisterspielen moderiert habe und bei anderen Dingen halt auch und da waren es halt dann doch ein paar Titel, das war schon ziemlich cool und Champions League und so, also es ist schon lässig. Schon viel erlebt. Und bei euch war ich auch immer wieder gern eingeladen.
Du kannst gern wiederkommen, also das heißt ja nicht, dass du nicht mehr kommen darfst. Ja,
Gerüchten zufolge darf er ja jetzt im Podcast eher sagen, was er sich denkt.
ich hab heute bei unserem Podcast die beste Liga der Welt gesagt, ab Donnerstag feuerfrei. Ui. Seidel packt aus, nein, also alles gut. nur hat nichts zu Sturm. Das ist alles nur Mutmaßung, sage ich dann immer dazu. Nein, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Aber es ist natürlich jetzt natürlich schon was anderes, weil jetzt die ganze Geschichte natürlich ein bisschen anders ist zu behalten. Ist aber auch gut so. Also das ist ja beim OF so, dass ich ja die letzten 4 Jahre, seitdem ich beim OF bin, ja eigentlich nichts über Fußball machen habe dürfen. Und das ändert sich jetzt. Jetzt darf ich was über Fußball machen, was natürlich auch cool ist, weil ich einfach den anderen Blickwinkel da wieder drauf kriege, andere Spiele sehe und ja, das gefällt mir schon.
Mhm. Wir wünschen dir alles, alles Gute für das, was da jetzt alles kommt. Offiziell wissen wir ja auch überhaupt nicht, was du tun wirst. Was wir final von dir jetzt natürlich noch brauchen ist, lieber Thomas, da du nicht mehr alle gemeinsam in Liebenau schreien kannst, jetzt kommt eine Meistergruppe auf unseren SK Sturm zu, die so wie diese Liga vielleicht alles möglich macht. Gib uns eine Einschätzung. Was kommt in dieser Meistergruppe auf die Sturmfans zu?
Ein Finalspiel natürlich gegen Rapid am Ende, um hoffentlich den Meistertitel oder zumindest eine gute Platzierung. Ich glaube auch wirklich, dass vor allem das erste Spiel gegen die Austria auswärts, das sind die letzten Austria-Partien, waren jetzt nicht unbedingt die besten von uns, oder zumindest war die Austria einfach immer sehr gut organisiert und haben das ganz gut gemacht gegen uns. Ich glaube, wenn du da ganz gut drüber kommst, also nicht verlierst, glaube ich, wäre das schon mal ein guter Start. Es ist vieles möglich. Es ist aber auch für Hartberg alles möglich in der Meisterrunde. Also derjenige, der zu Beginn, oder diejenigen, die zu Beginn jetzt gleich mal Gas geben, das sind hoffentlich wir, haben richtig gute Chancen, dass da durchgezogen wird. Da kommen, glaube ich, die entscheidenden 2 Partien hintereinander gegen LASK irgendwann einmal. Und ich glaube, spätestens dann wird man sehen, wo die Reise hingeht.
Er beendet seine Karriere als Stadionsprecher mit dem absurden Satz, es ist auch für Hartberg alles möglich.
Ja, aber es ist in der österreichischen Bundesliga.
Ganz ehrlich, also gegen Rapid spielen sie gut, gegen Salzburg spielen sie gut, gegen LASK haben sie gut, dann gegen uns haben sie Pech gehabt meistens, also warum nicht, aber ich hoffe es einmal, dass die andere steirische Mannschaft was reißt. Oh ja, Schreiner, das geht. So, ich gehe jetzt rein, weil jetzt geht es dann gleich los.
Genau, der Thomas muss moderieren. Der Andi und ich dürfen uns im Namen von Black FM nochmal bei dir herzlich bedanken für die immerwährende Kooperation. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz für unseren SK Sturm. Und du hast es super gemacht, unserer Meinung nach. Und du wirst es auch in Zukunft alles super machen. Vielen Dank, Seidi.
Danke, 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 danke.
Gut, ja. Schade eigentlich prinzipiell. Sehr schade, oder? Die ganze Geschichte, dass der Thomas geht.
Ja, hast auf jeden Fall sehr gut gemacht in all den Jahren, finde ich. Super Job gemacht, hat sehr viel erlebt, hat auch, wie ich ihn gefragt habe, sehr viele große Spiele miterlebt und dementsprechend mit seiner Stimme diese Spiele auch mitgeprägt. Natürlich schade, weil man ja seine Stimme jetzt auch schon sehr verbunden hat mit Heimspielen des SK Sturm. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es jetzt auch weitergeht. Aus seiner persönlichen Sicht, er hat es ja auch erklärt, ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil sich ja da für ihn eine Möglichkeit ergibt, beim ORF aufzustocken, wie er gesagt hat. Und von dem her ist es hundertprozentig nachvollziehbar und ich kann ihm da nur alles Gute wünschen für die kommenden Aufgaben.
Hoffentlich geht das nicht schief wie so ein Transfer in einer Top-Liga. Ja. ORF kann man sich die Finger verbrennen im Moment.
Schwierig. Schwierig.
Wir wünschen ihm das Allerbeste, aber was man ernsthaft dazu sagen muss, es gibt ja ganz wenige, man braucht ja nur in andere Stadien fahren und dort Fußballspiele schauen, es gibt ja nur wenige Menschen, die sich tatsächlich etablieren können als Stadionsprecher, die ja bleibenden Eindruck hinterlassen und da das wirklich langfristig machen und auch nicht irgendwie mal auf den Keks gehen oder so wie im schlimmsten Fall der Mensch in Wolfsberg, der da immer irgendwas sagt. Ganz schlimm. Da muss man schon sagen, das war schon eine sehr solide Periode, die der Thomas da hingelegt hat. Und auch teilweise launige, teilweise kritisierte Auftritte im Black FM Studio hingelegt hat.
Ja. Oder auch in anderen Podcasts.
Da auch, ja.
Aber ja.
Gott, so viel dazu. Dann ist es also losgegangen und als erster und längster Punkt stand gleich die Begrüßung und der erwartungsgemäß längere Vortrag von Sturmpräsident Christian Jauck am Programm. Was stand denn auf seiner Agenda, Andi?
Ja, einiges. Wie man den Präsidenten kennt, hat er sich nicht nehmen lassen, doch weiter auszuholen. Grundsätzlich hat er mal damit angefangen, dass er sich natürlich nicht alles schlecht reden lassen will, hat aber auch schon, wie unlängst beim Jürgen im Interview bei uns bei Black FM, Kommunikationsfehler zugegeben, aber auch viel Unruhe sieht er von außen, die hereingetragen wurde, Stichwort diese Senfsache und so weiter. Dann hat er drei Mythen aufgetischt per Folie. Zum einen das Zitat an die Wand geworfen, kauft ähnlich Spieler. Das hat er damit versucht zu widerlegen, dass ja 33 Spieler im Kader seien und das die größtmögliche Anzahl in der Bundesliga momentan ist. Kann man natürlich die Frage stellen, ja gut, sind das auch die richtigen, aber das ist vielleicht eine andere Frage, ist ja nur ein Quantitätsmerkmal und kein Qualitätsmerkmal, aber gut. Dann der angebliche Sparkurs, der ausgerufen worden ist, den er natürlich damit erklärt hat und auch mit Zahlen unterlegen konnte, dass ohne Champions League ein Budget dementsprechend anders ausschaut, ist völlig klar. Und ein wichtiger Punkt, das hat er eh auch schon bei dir, Jürgen, im Interview letztens erklärt, ist die Transferbilanz-Sache, wo er auch mit Zahlen dargelegt hat, dass von Transfereinnahmen, die jetzt einmal aus den letzten Jahren mit 55 Millionen beziffert wurden, in Wahrheit eigentlich nur 38,5 überbleiben. Das Gleiche ist bei Ausgaben, die mit 30 angenommen eigentlich 39 sind, inklusive aller Zusatzkosten, bleibt in Summe also eine Null über, während andere da möglicherweise nur 20, 25 Millionen sehen würden. Auch das hat er ganz gut erklärt, finde ich. Absolut so Sinn ergeben und dann waren wir eigentlich eh schon beim großen Thema Infrastruktur natürlich. Hat er noch einmal betont, wie wichtig im Stadion Einnahmen sind heutzutage für einen Bundesligaverein, das Allerwichtigste in Österreich. Dass man sogar beim Europacup in Graz einen siebenstelligen Betrag jedes Mal zusätzlich pro Spiel investieren muss und dafür eigentlich nichts hat. Nicht einmal ein Danke von der Stadt. Im Jahr hat er wieder mal betont, 7 bis 10 Millionen, die fehlen im Vergleich zu anderen Clubs wie LASK, Rapid etc., die eben durch das Stadion viel mehr Einnahmen lukrieren. Dann fiel der entscheidende oder ikonische Satz, ich habe mein ganzes Leben lang nicht so erfolglos betrieben, wie Sturm Graz ein angemessenes Stadion zu verschaffen. Ja, stimmt leider, muss man bis jetzt sagen. Und auch im Ausblick hat er da, wie schon zuletzt bei uns im Interview, war er da nicht sonderlich optimistisch. Er hat nochmal kurz dargelegt, was jetzt möglicherweise am Tisch liegt, eben eine Lösung, die 20.000 Plätze im Stadion schaffen soll, 1.800 Hospitality-Plätze, 18 Skyboxen, eine Kurve, die 5.500 Leuten Platz bieten soll, ein tiefer gelegtes Spielfeld, der überbrückte Graben, auch ein erneuerter Pressebereich. Aber so klar ist eben dieser Plan noch nicht. Der Jürgen wird noch ein bisschen was dazu sagen können, was so die letzten Entwicklungen dazu sind. Dann hat Christian Jauck noch einmal gesagt, ja, die Stadt, und hat wieder einmal diesen historischen Aufriss gemacht, beginnend mit Tor zur Stadt und so weiter, wir kennen sie alles. und ist zu dem Punkt gekommen, die Stadt will eben Spitzenfußball nicht in Graz, hat es also wieder mal sehr deutlich aufgetreten gegen die Stadt, hat gesagt, ja, die Stadt will eben das nicht, seit Jahrzehnten nicht, keinen Spitzenfußball. Und hat dann natürlich auch ins Treffen geführt, dass dieser Wahltermin das ganze Thema noch einmal verkompliziert, aber zumindest auch, zumindest so angerissen und in einer Folie in einer Linie, auf einer Zeile war zu lesen, ja, möglicherweise Variante B überlegen, diskutieren und so weiter. Und eine Zeile auf der Folie war dann auch noch eine gemeinsame Mobilisierung vor der Wahl, wo der Frank uns ihnen uns ein bisschen angeschaut haben und nicht genau gewusst haben, wie er das jetzt genau meint, ob er da irgendeinen Wahlaufruf betreiben möchte oder wie auch immer. Aber ja, dementsprechend, wie schon zuletzt auch bei uns, ein sehr pessimistischer Ausblick, was das ganze Thema Stadion betrifft.
Hm. Jürgen, du hast ja diese Tage wieder mal zur Causa recherchiert und in einem aktuellen 12-Meter veröffentlicht. Status, es bleibt frustrierend, oder?
Ja, Stichwort Wahlaufruf greife ich gleich auf. Für wen würdest du denn aufrufen? Wer würden was helfen? Das ist dann die nicht. Frage schon mal an, oder?
Deswegen seltsam.
Ja, also es ist ja, wie fängt man an? Es ist ja in Wirklichkeit, dachte man ja ein bisschen so Ende Jänner oder Beginn des Jahres irgendwann, jetzt ist es so, dass es eigentlich weitergeht, oder? Dass man das jetzt hat man sich was überlegt und jetzt macht man das. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass das Land Steiermark da jetzt nicht einsteigt oder doch nicht mitmacht oder das noch irgendwie platzen lässt. Au contraire, würde ich dann nur sagen, weil es schaut jetzt momentan ganz genau so aus, als wäre das der Fall. Als würde man sich da jetzt in irgendeinem Politikhack verlieren und deswegen nichts zustande bringen. Das Problem ist halt folgendes. Eigentlich ist es ja nicht kompliziert. Jetzt hat man alles mehr oder weniger eingetütet, was man denn machen würde, wie viel es denn kosten soll. Und jetzt plant man, was mit dem Geld alles ausgeht. Also dem kleinen Maxi würde ja vorkommen, wenn sie da jetzt alle hinsetzen und sie das einmal ausmachen, dann kann man das einfach tun, oder? Und dann schaut man halt, das geht nicht und dann Kompromiss gibt es dann und dann sind alle dabei und dann gibt es eine Eröffnung, wo irgendjemand das Band durchschneidet und alle halten Reden und das war's dann. Man kommt aber nicht einmal zu dem Punkt, wo alle an Sitzungen teilnehmen, oder man kommt nicht einmal zu dem Punkt, wo das Land Steiermark sagt, ja, wir machen da jetzt bei dieser Planung mit, weil dann sparen wir uns Zeit und brauchen nachher nicht so herumreden. Und offenbar schaffen es aber auch die KPÖ-Menschen oder die Stadtmenschen oder speziell das Büro Eber nicht, alles dorthin zu schicken, was gebraucht wird. Oder die anderen sagen nur, es ist so und es stimmt echt gar nicht. Unterm Strich ist es insgesamt einfach nur zum sich anspeiben, was da passiert mit Menschen, die gewählt wurden, um genau diese Dinge zu tun, die sie jetzt eben nicht tun, nicht können oder nicht tun wollen, weil in Wirklichkeit ist es keine komplizierte Angelegenheit. Es ist nur was, wo irgendwelche Dodeln nicht in der Lage sind, sie ganz einfach zusammenzusetzen und das zu lösen. Das heißt für mich, sie wollen es nicht tun, weil, dass man das nicht tun kann, geht mir nicht ein. Das heißt, eine, zwei oder mehrere Seiten wollen es einfach nicht tun und da stehen wir jetzt. Und wenn das so ist, dass eine, zwei oder drei, vier, fünf Protagonisten eines Prozesses nicht wollen, dann wird es kein Ergebnis geben. Und wenn das so ist, dann werden wir noch ewig über das Thema reden und da sitzen und uns immer wieder ärgern, dass irgendwer was vorschlägt, wo dann irgendwer sagt, ja passt, und dann ist es wieder so, wie es jetzt ist. Und das ist in Wirklichkeit eigentlich kaum mehr zu ertragen. Und dass da jetzt die Variante B schon langsam losiert wird oder man sich gar nicht mehr anders zu helfen weiß bei Sturm, als zu sagen, ja, wir müssen auch schauen, was sonst geht, wenn das mit Liebe noch nicht geht. Und dann lassen wir ihnen den Kübel halt dort stehen und lassen ihn verrotten und gehen nach Graz Umgebung. Will keiner eigentlich, will glaube ich auch der Präsident selber nicht. Bin mir relativ sicher, dass er das nicht will, aber irgendwann geht's vielleicht auch gar nicht mehr anders. Keine Ahnung, aber das so geht offenbar nicht.
Jürgen, hast du das Gefühl, dass das Nicht-Wollen jetzt auch mit dem Wahltermin was zu tun hat?
Ja, sagen manche oder einige, dass das so ist, dass die Landesregierung, die ja politisch wissentlich ganz anders gefärbt ist, als die Stadtregierung das will und den Erfolg der Stadtregierung nicht gönnen will. Ich verstehe es aber nicht. Ich habe es eh so geschrieben, aber ich verstehe nicht, weil eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, wenn der Herr Landesmario sagt, so, ich komme jetzt daher und ich bin jetzt am Tisch und seit ich dabei bin, funktioniert das auch und jetzt kriegen wir eine Lösung zusammen und das ist, weil ich dabei war. Dann gewinnt er ja eigentlich für sich. Und ich glaube nicht, dass die KPÖ zum Beispiel und das Song, die Leute aus der KPÖ am Stadion-Thema die Wahl verlieren oder gewinnen. Das ist für die angeblich relativ irrelevant.
Das würde ich gerade fragen.
Und deswegen verstehe ich die Strategie dahinter eigentlich nicht. Ich sehe keinen strategischen Punkt für den Kunasek oder für die Landesregierung, das nicht zu machen. Die einzigen, die eventuell Interesse haben könnten, wäre die österreichische Volkspartei, die eventuell den ansonsten ins politische Ausgedinge verschwindenden Kurti Hohensinner noch irgendwie positionieren will mit einem Argument. Aber da die ÖVP mittlerweile insgesamt einfach egal ist, glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielt. Mhm. Das ist ja eine Partei, die sich selbst abschafft, wie wir gerade beobachten können.
Ja, in Funk und Fernsehen mitzubekommen.
Mhm. Überall.
Gut, so viel dazu. Nach dem Präsidentenvortrag ist es dann mit den Geschäftsführern weitergegangen, Andi, beginnend mit Thomas Deppich, der auch den einen oder anderen Punkt mit Neuigkeitswert angesprochen hat.
Definitiv, allen voran, das ist ein Thema, das wir jetzt gleich auch ein bisschen diskutieren können, hat er das bevorstehende Stadionsprecher-Casting präsentiert. Wären wir wieder beim Thema, das wir vorher schon besprochen haben. Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Thomas Seidel? Und ja, wir haben da ja schon was Leuten gehört in den vergangenen Tagen und Wochen. Jetzt ist es auch öffentlich bekannt. Da soll man sich über Video bewerben können. Der Verein trifft dann eine Vorauswahl. Es wird dann auch ein Live-Casting im Stadion-Setting geben und das Ganze soll dann auch eine Bewertung durch eine ausgewählte Jury durchlaufen. Soweit so gut. Ist ja cool, wenn man das öffentlich irgendwie versucht zu lösen und da jemanden zu finden. Dann sind wir aber ein bisschen stutzig geworden, der Frank und ich, wie wir die letzte Zeile auf dieser Folie gelesen haben. Denn es soll ein Zusatzcasting für eine weibliche Stimme stattfinden. Grundsätzlich nichts Schlechtes, allerdings mit der Bonusinformation für spezielle Motto-Spieltage. Erstens ist das nicht wirklich erklärt worden, was das jetzt genau heißt. Und zweitens schließe ich dann daraus, dass man Frauen grundsätzlich aus diesem generellen Casting ausschließt, wenn man eine weibliche Stimme nur für spezielle Motto-Spieltage castet, was eine komplette Katastrophe ist aus meiner Sicht, das im Jahr 2026 zu tun. Und quasi sind wir wieder beim Thema, was wir eingangs schon erwähnt haben, zum Thema Weltfrauentag und wo man da was posten und was nicht. Ja, die Frau castet man dann aber nur dazu für irgendeinen Spieltag einmal im Jahr oder wahrscheinlich, wenn Weltfrauentag ist oder sonst irgendwas. Ja, herzlichen Glückwunsch
dazu. Spiele am Muttertag.
Ja, oder ich weiß es nicht. Aber das war.
Aber es ist unfassbar provinziell, oder? Das ist so rückständig und so reaktionär und so geschissen auf allen Ebenen, dass man es eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, dass man grundsätzlich sagt, wir casten jetzt einen Haberer fürs Stadion und ein Mädel tun wir auch, wenn es gerade passt. Das kommt dann und kriegt wahrscheinlich nichts zahlt am Blumenstrauß oder so für die.
Wahrscheinlich.
Für die Moderation. Also es ist wirklich elendig. Da hat sich wirklich gar keiner Gedanken gemacht vorher drüber, wie man sowas präsentiert. Ja. Oder wie man sowas macht, sagen wir so.
Vielleicht schärft man ja noch nach. Gut. Was hat Teppich dann noch präsentiert? Hat über allgemeine Zahlen gesprochen. Natürlich die Ausnahmesaison Champions League 24-25 mit dem Rekordbudget von 92 Millionen. Und hat auch eine Vorausschau gegeben, wo man heuer ungefähr landen dürfte. Er hat von 52 Millionen Euro gesprochen. Das wäre dann circa 1 Million mehr als 23/24. Also die erste Meistersaison, wo man natürlich noch keine Champions League-Einnahmen hatte. Dann hat er noch eine Folie gehabt, wo er eine Wachstumsstrategie in mehreren Punkten aufgelistet hat. Die Punkte, die darauf zu lesen waren, einige sind erwartbar. Ja, Stadionausbau, schauen wir mal, wissen wir eh, wie es da momentan ausschaut. Trainingszentrum Puntigam, das ist zumindest einigermaßen auf Schiene. Da werden wir dann auch noch ein bisschen was drüber hören. Hat auch Peter Schaller dann darüber gesprochen. Die Kooperation mit der Akademie Burgenland, die weiterhin läuft. Dann wird es interessant, ist aber auch nicht weiter ausgeführt worden, eine internationale Kooperation mit einem Verein aus einer Top-5-Liga. Allerdings keine weiteren Informationen dazu. Die digitale Videoplattform, die es ja jetzt schon gibt, die offenbar aber noch weiter aufgestockt werden soll, weil bis jetzt gibt es dort nichts außer die sehr gelungene Sturm-Doku und eben jedes Bundesligaspiel von Sturm als Real Life. Und außerdem neu soll eine digitale Plattform im Mai, Juni für ein verbessertes Fan-Engagement kommen. Auch hier will man künstliche Intelligenz einsetzen, hoffentlich ein bisschen besser als beim Merchandising. Und last but not least hat er auch davon gesprochen, die Fanshops und die Service Points ausbauen zu wollen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da auch immer ja, weiter aufzurüsten.
So was viel könnte denn eine digitale Plattform mit KI sein? So ein Chatbot, den man genau fragen
das,
kann?
Genau das wäre mir als erster eingefallen. Ein, weiß ich nicht, ein Sturmi-Bot oder so irgendwas. Ich weiß nicht.
Wann wurde Sturm gegründet? Lieber Fan.
Wann wurde Sturm 1909 gegründet?
Genau.
Gut, jo. Ja, so viel dazu. Und in einer anderen Thematik haben wir uns dieser Tage auch noch bei Thomas Teppich schlau gemacht, Jürgen. Da geht es um die Abos, die zusätzlich in der Nordkurve aufgelegt wurden, beziehungsweise deren Preisgestaltung.
Na, grundsätzlich sind Fragen aufgetaucht, wie es plötzlich hieß, es gibt 500 neue Abos für die Frühjahrsmeisterschaft, also für die verbleibenden 5 Heimspiele in der Meistergruppe, die ja zu einem durchaus höheren Preis ausgegeben wurden als ein reguläres Abo, wenn man es durchdividiert durch die Spiele, die pro Saison laufen. Grundsätzlich ist es einmal so, dass wir den Thomas Teppich gefragt haben, woher denn das plötzlich kam. Und das ist so, dass die Fangruppen das in einer Besprechung oder einer Sitzung mit dem Verein als Wunsch vorgebracht haben, dass diese zusätzlichen Abos vergeben werden. Dazu muss man wissen, die Sturm-Nordkurve hat 4.000 Plätze, die pro Spiel verkauft werden. Davon sind 3.000 Abos verkauft worden zu Saisonbeginn und 1.000 hat man jedes Spiel für den freien Verkauf behalten. Von diesen 1.000 sind jetzt 500 Abos geworden, das heißt pro Spiel gibt es noch 500 Tageskarten für die Kurve. Und es wurde die Fangruppen wollten das deswegen, um dem Kurventourismus entgegenzuwirken und ein bisschen mehr Konstanz beim Besucher, beim Publikum der Nordkurve zu erreichen und der Regelmäßigkeit derer, die da immer wieder kommen. Deswegen wird in Folge das auch so sein, dass diese 500 Frühjahrsabonnenten auch ein Vorkaufsrecht haben werden für die kommende Saison für ein ganzjähriges Abo. Was zuerst nicht klar war, ist aber auch so. Das heißt, diese Leute, die jetzt ein Abo gekauft haben, können sich auch eins nach Saisonschluss für die nächste Saison kaufen, um eben auch wieder diese Konstanz aufrechtzuerhalten und weniger Fluktuation im Kurvenpublikum zu haben. Expliziter Wunsch der Fangruppen, laut Thomas Teppich. Weiters ist es so, dass man diese 4.000 Plätze, die man in der Kurve hat, sich selbst runterreguliert hat eigentlich. Das hat er noch als Nebeninfo gesagt, weil es auch hieß, wie viele Leute sind da immer drin und es ist ja eigentlich schon so voll. Eigentlich ist es behördlich zugelassen für 4.400 Besucher. Man hat sich selbst auf 4.000 beschränkt, um einen gewissen Puffer zu haben und weil man glaubt, das ist sonst sicherheitstechnisch eventuell ein bisschen ein Problem. Was wahrscheinlich, wenn man sich die Vollheit der Kurve jetzt schon anschaut, stimmen könnte, dass das dann Sache wäre, wenn da noch 400 Leute mehr drin sind. Und zum Preisen, zu den Preisen des Abos, es ist jetzt gerade die Zeit, wo Sturm kalkuliert, Abopreise für die nächste Saison. Was Thomas Teppich schon gesagt hat, ist, dass es eine Preiserhöhung im ganzen Stadion für alle Abos geben wird, die sich anlehnt an gesteigerte Security-Kosten, höhere Miete, die die Stadt Graz verlangt und generell die Teuerung, die im Umfeld stattfindet. Wo man da genau landen wird, wird gerade kalkuliert und wird kurz vor dem Saisonschluss bekannt gegeben. Jedenfalls ist es so, weil diese Angst auch kursiert ist, es wird sich der Abo-Preis für die nächste Saison in der Kurve nicht an den Preisen orientieren, die dieses Frühjahrsabo jetzt hat. Also dort wird man laut Thomas Teppich nicht landen. Bei welcher Preiserhöhung man genau landen wird, wird es dann irgendwann im Mai wahrscheinlich zu erfahren geben. So viel zu diesen 500 neuen Abos.
Gut. Gespannt durfte man danach auch sein, was Sportgeschäftsführer Michael Parensen präsentiert. Er sieht sich ja immer wieder Kritik konfrontiert. Wie hat er darauf in seinem Auftritt reagiert und wie hat er die sportliche Lage erklärt, Andi?
Ja, er ist auch mit dieser Kritik ein bisschen eingestiegen und hat versucht, diesen Ball aufzugreifen und hat betont, dass ja Kommunikation sehr wichtig ist, weil es ja darum geht, dass wir alle in die gleiche Richtung denken und gehen, so weit, so gut. Wobei man dann sagen muss, hat auch später dann im Rahmen des Kuratoriumsberichts Oliver Baffi noch kurz am Podium angemerkt, er hat das dann ein bisschen abgekürzt, was so die großen Probleme in dieser Saison anbelangt. Also das heißt, das Sommertransferfenster, die Stürmersuche, das ganze Thema Säumel und so weiter, der Herbst sportlich an sich, letzter Platz in der Heimtabelle und so weiter, das hat er dann sehr, sehr schnell ins Positive gedreht. Und ist dann bei der Schlagzeile, es ist Zeit für neue Helden, gelandet. Das war sein Narrativ, das er gewählt hat für seinen Vortrag. Wie hat er es erklärt? So wie er es auch andernorts schon gemacht hat, unterstrichen hat, dass sie eben die Gegebenheiten im modernen Fußball derzeit sehr stark verändern, dass sich Transferkosten sehr stark verändern, dass die Konkurrenz international sich stark verändert. Auch was Christian Jauch betont hat, noch einmal das Zitat von Andi Sticker von vor ein paar Wochen bei Sky ins Treffen geführt hat, dass eben diese Heulons und so weiter für Sturm jetzt so nicht mehr wirklich greifbar sind. Dazu kommt auch, muss man sagen, mittlerweile eine immer größer werdende Anzahl an Multi-Club-Ownerships, die auch verhindern, dass Sturm vielleicht Zugriff hat auf Talente, weil die dann eben schon mit anderen größeren Vereinen in Verbindung stehen. Durch diese Konstrukte, deswegen ist er zu dem Punkt gekommen, man muss eben Spieler entwickeln und nicht nur kaufen. Ist ja eine ganz gute Idee. Und trotzdem hat er gesagt, oder dann auch versucht auszuführen, trotz der ganzen Abgänge, auch in den letzten Jahren, ist man ja konkurrenzfähig. Wobei, wo man am Ende steht, werden wir noch sehen. Die Liga ist ja so eng wie noch nie. Und so richtig konkurrenzfähig waren wir zwischendurch im Herbst nicht wirklich, auch wenn man jetzt tatsächlich an erster Stelle steht. Die Vision, die er dann präsentiert hat, war, Sturm tatsächlich als Top-Entwicklungsverein in Europa zu positionieren. Wie soll das gelingen? Man will internationale Talente entwickeln, gleichzeitig auch die eigene Identität bewahren. Hat er betont, wie wichtig es jetzt sei, dass man sehr viele Österreicher und vor allem auch Steirer in den eigenen Reihen hat und will Eigenbauspieler integrieren und gleichzeitig international konkurrenzfähig bleiben. Das ist eher eine sehr große Aufgabe, finde ich. Also diesen Spagat muss man erst einmal hinkriegen. Die Idee ist aber quasi, und damit wäre er wieder im Narrativ geblieben, wir entwickeln die nächsten Helden selbst. Dabei helfen soll Sturm 2 als Plattform. Eine Folie ist dann gekommen, die uns in ähnlicher Weise auch schon in den Social-Media-Kanälen des technischen Direktors untergekommen ist. Da hat er dann nämlich 8 Spieler aufgeführt, die innerhalb eines Jahres für die Kampfmannschaft debütiert haben, aber in der jeweiligen Saison noch im Kader von Sturm 2 gestanden sind. Die Herren Hödel, Beganovic, Bignetti, Weinhandel, Kiedl, Schopp, Haider und Bendra. Kann man jetzt sagen, gut, schöne Zahl, 8 Spieler. Damit kann man jetzt argumentieren, dass man den Übergang von der 2er zu 1 so gut hinkriegt. Wenn man halt sich die ganzen Spieler genauer anschaut, schaut meiner Meinung nach schon ein bisschen anders aus.
Über Hödl und Beganovic schon finster. Und Weinhandel.
Über Hödl und Weinhandel brauchen wir nicht diskutieren. Beganovic, same. Den hat man allerdings zugekauft von Ried. Und der ist jetzt auch schon immerhin 21 Jahre alt. Abgesehen davon, Bignetti ist jetzt Goalie, weil der Einser-Goalie verletzt ist. Sonst wäre er nicht im Tor. Kiedl hat in der vergangenen Saison 6 Minuten in der Bundesliga gespielt. Jetzt hat man ihn nach Ried geschickt, weil man ihn offenbar nicht brauchen kann. Haider ist rein für die Zweier geholt worden und hat einmal einspringen müssen im Herbst, glaube ich, sogar im Derby, weil Nodermann war. Das gleiche gilt für Bendra, der in Liefering keine Rolle gespielt hat und jetzt eigentlich hauptsächlich für die Zweier zum Einsatz kommt und 3 Kurzeinsätze oben hat. Also ja, wenn man sich das genauer anschaut, schaut das ein bisschen anders aus.
Ich freue mich dann schon, wie Benny Schunk die neuen Helden in Instagram darstellt.
Das werden wir vielleicht in den kommenden Wochen sehen, und Sturm 2 als Plattform ist es so eine Sache, das sehen ja nicht alle im Verein so, vor allem wenn man sich die Integration der Akademiespieler anschaut und auch die Zusammensetzung des Zweier-Kaders und wer da so gerade ran darf und wer nicht. Also mal schauen, wie das so weitergeführt wird, könnte man auch diskutieren. Die Ziele, die Barentsen dann noch angeführt hat, ja, irgendwie obvious, national in der Spitzengruppe mitspielen, signifikante Transfererlöse in jedem Jahr, ja, wär schön, und Qualifikation für den internationalen Wettbewerb auch. Wie soll das gewinnen? Das war dann in so einem Rad aufgezeichnet, Talente entwickeln, die haben dann Einsätze in der Kampfmannschaft, dadurch erlangt man internationale Aufmerksamkeit, man erzielt Transfererlöse, man investiert neu in den Kader und dann geht das Verfahren los. Im Idealfall, sage ich jetzt einmal so. Und am Ende ist er dann wieder beim Heldenthema gelandet und hat gesagt, ja, jede Generation hat ihre Helden. Und man will eben jetzt internationale Talente haben, gleichzeitig Leistungsträger mit Charakter, hat er es genannt, im Kader haben, Eigenbauspieler entwickeln und eben diesen neuen Helden und ja, JB Hödel war ja dann auch auf der Bühne als Idealbeispiel, jetzt quasi diese Chance geben.
Da haben sie ein ganz schönes Glück, dass sie einen Hödel gerade haben, oder?
Und dass der gerade so gut ist.
Den kann man immer als Beispiel herzeigen. Aber mir fehlt da schon einiges bei diesem Referat, muss ich ehrlich sagen. Weil du musst ja, wenn du jetzt die Akademie nimmst, die man betreibt mit dem Steirischen Fußballverband gemeinsam, und wenn man sich diese neue Heldengeschichte auf die Brust heftet, die Entwicklungsgeschichte, Top-Ausbildungsverein in Europa und so weiter, da muss ich mehr Fokus auf die eigene Akademie legen und da was anderes machen, als ich jetzt mache, weil so wie das jetzt passiert und wie, man sieht ja, wie wenig da in die zwei, schau mal die zwei an und den Kader, wie viel kommen denn da aus der Sturmakademie und wie viel kommen von irgendwoher. Also wenn ich das nicht irgendwie angehe und das nicht nachhaltig verfolge, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. Beziehungsweise wenn man sich schon mit irgendwelchen Steirern schmückt in der ersten Mannschaft, was mir ja zum Beispiel völlig blunzen ist, ob der Albert Waltschi ein Steirer ist oder nicht, ich habe das nicht einmal gewusst, dass das ein Steirer ist, und irgendein holt, der bei 7 Clubs war und dann bei Sturm, was hat das mit Identität zu tun, nur weil der zufällig in der Steiermark geboren ist? Also das sind so Sachen, das ist Bullshit-Bingo. In Wirklichkeit brauche ich Akademiespieler von meiner eigenen Akademie, egal welche Nationalität die haben und wo die geboren sind, aber wenn ich die ausbilde und dann in meinem Verein groß mache, das ist Identität und da muss ich hin. Und das passiert momentan überhaupt nicht. Und das sind so Sachen, wo man in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren schon auf den Zahn fühlen wird müssen, ob man das verfolgt, weil nur irgendwelche Leute kaufen, die entwickeln und dann wieder verkaufen, das allein wird nicht die neuen Helden kreieren, würde ich mal sagen.
Na, und bis jetzt war es ja nie ein Thema, dass man, und wir haben es ja das eine oder andere Mal schon versucht zu erfragen, dass man sie im Bereich Akademie wieder auf eigene Beine stellt.
Ja, ich kann mich erinnern, dass Andi Schicker seinerzeit, wo es gewisse Vorfälle im Verein gab, eine Umgestaltung der Akademie gedacht hat, auch mit neuem Personal. Leider ist er dann zu früh zur TSG gegangen und deswegen ist das alles nie passiert. Deswegen sitzt man eigentlich bei der Akademie noch immer genauso da wie damals. Und ich glaube nicht, dass das die optimale Voraussetzung ist, dass das gut wird.
Ja, genau so ist es. Und letztlich kam es dann auch noch zu einer Fragerunde, also auch der Möglichkeit für Mitglieder, sich an den Vorstand und die Geschäftsführung zu wenden. Inwiefern wurde das in Anspruch genommen, Andi?
Ja, im überschaubaren Ausmaß. Vielleicht noch davor kurz hat auch Peter Schaller noch gesprochen rund ums Thema Buntigam-Ausbau und so weiter. Der ist noch kurz ausgeführt, dass einmal das ein Projekt ist, das in Summe 17 Millionen Euro umfasst und Sturm da eben 9 Millionen investiert. Der Plan ist Stand jetzt, dass man Anfang Oktober fertig wird, weil ein Rodungsbescheid erst später gekommen ist als ursprünglich gedacht. Deswegen verzögert sich das ein bisschen. Im Mai soll es übrigens eine Gleichenfeier geben, also schon einmal vormerken, auch eine Art Tag der offenen Tür. Und dann ist natürlich, kommen wir zum Thema Fragerunde, dort ist auch gefragt worden, ja, warum spielt denn nicht auch die Zweier dort und warum hat man diese Möglichkeit nicht geschaffen? War nicht möglich, einerseits weil, und das hat Christian Jauch dann betont, förderungswürdig war nur das Thema Frauenfußball und Nachwuchs. Und außerdem wäre das für Zulassung und so weiter überhaupt nicht möglich gewesen. Wir alle wissen, für ein zweite Bundesliga-Stadion braucht man einen Auswärtssektor, eine entsprechende Zufahrt. Man braucht eine Tribüne, die mehr fasst als 500 Besucher, so wie es jetzt auch beim Stadion ist, das dann die Frauen benutzen werden. Das ist nur zugelassen für 500 Besucherinnen und Besucher. Mehr wäre dann schon schwierig oder unmöglich gewesen. Deswegen gibt es da keine Lösung für die Zweier weiterhin. Die Fragen, die dann gestellt wurden, eine sehr wichtige, die gekommen ist vom Josef Schuster, Grüße gehen raus, der darum gebeten hat, ganz dringend die Kommentare auf Social Media besser und strenger zu moderieren, weil es ja da doch, wir wissen es alle, in letzter Zeit zu sehr vielen Verbalattacken gekommen ist, sowohl gegen Spieler, aber als auch gegen Staff, gegen Michael Parenzen und so weiter. Und das ist insofern beantwortet worden, indem Teppich dann gesagt hat, dass man daran arbeitet, auch eine Kampagne gegen Hass im Netz lancieren zu wollen in den nächsten Wochen und Monaten, was eine gute Idee ist. Und Christian Jauch hat dann sehr wohl betont, dass erste Mitglieder bereits ausgeschlossen worden sind aufgrund ihrer Äußerungen auf Social Media. Auch das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Sonst hat es eigentlich jetzt nicht dramatisch interessante Fragen gegeben. Michael Parenzen ist gefragt worden, warum er Vertragslaufzeiten verschweigt. Er hat es irgendwie dahingehend argumentiert, wie er es glaube ich bei uns auch schon einmal gemacht hat, dass man möglichst in Ruhe dann sich mit Vertragsverlängerungen beschäftigen kann intern und deswegen will man das jetzt nicht an die große Glocke hängen. ich sage da immer, ja, trotzdem wird es dann oft kommuniziert von anderer Seite oder man findet es irgendwie so raus. Also hundertprozentig nachvollziehen kann es immer nicht, aber man wird das weiterhin so handhaben. Ansonsten waren die Fragen ja überschaubar, beziehungsweise Themen sind behandelt worden, die jetzt nicht wahnsinnig Neuigkeitswert haben. Dafür gab es dann noch eine sehr coole neue Info aus dem Vortrag, aus dem kurzen von Benny Sikora vom Beirat, nämlich, dass ab sofort alle Ausgaben des Sturmechos online verfügbar sind und nämlich wirklich alle ab, weiß nicht, wann es die erste gegeben hat, in den 60er Jahren.
68.
So. 68, danke Jürgen. Also bis jetzt auch inklusive der Sturm-News-Zeit, also so ist jetzt das Heft ja dann umbenannt worden in der Kartnik-Ära.
Das war das Kartnik-Verbrechen, ja.
Das Kartnik-Produkt, auch da gibt es alle Ausgaben und ja, für Leute, die ein bisschen in Erinnerungen schwelgen möchten oder sich da in ein Rabbit Hole stürzen wollen. Wie ich zum Beispiel, die das sicher auch machen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Eine sehr coole Sache. Und ja, danke dafür auf jeden Fall. Shoutout.
Interessant wäre aber schon gewesen, dass irgendwer fragt, wie es zur Verpflichtung von Rory Wilson kam, oder?
Das wäre eine gute Frage gewesen tatsächlich.
Da die Leute, die anwesenden Menschen, wohl der Mut verlassen.
Ja.
Aber
wir haben ja, um das vielleicht anzukündigen, auch demnächst wieder mal die Gelegenheit, das in größerem Rahmen dieser Frage nachzugehen.
Genau, sagen wir den Rahmen?
Ich weiß nicht, ob wir den Rahmen sagen, aber wir können jetzt schon mal, ich danke schon, dass wir mal, oder dürfen wir das nicht ohne den Herrn Wonisch?
Oh ja, das dürfen wir schon. Wir lassen da ein bisschen eine Info über, aber wir Black FM Live gibt es wieder. Im April, der macht, was er will. Machen wir Black FM Live. Mit, sagen wir jetzt mit, wem?
Sicher, aber jetzt kann man sich ungefähr denken, mit wem. Also Rory Wilson ist es nicht, aber...
Nein.
Michael Parensen setzt sich zu uns aufs Podium.
Genau.
Wir machen das mit Publikum. Wo genau, sagen wir noch... Es wird in Graz sein, so viel können wir schon verraten.
Das ist richtig.
Es wird mit der Straßenbahn erreichbar sein, so viel können wir auch verraten. Mhm. Also 9. April kann man sich schon mal anstreichen, die Beginnzeit ist natürlich 19.09 Uhr. Michael Parensen hat nochmal bestätigt, dass er auch teilnehmen wird. Also wen es interessiert, nach Rory Wilson zu fragen, das wäre die Gelegenheit.
So ist es. Gut, also... Jetzt nochmal zusammenfassend, in Summe das gehört und gesehen habend, wie hat sich der SK Sturm jetzt bei diesem Mitgliederabend präsentiert? Welches Gefühl vermittelt er euch, wenn man sich die handelnden Personen gerade so anhört?
Ja, man versucht Optimismus zu versprühen, würde ich jetzt einmal sagen. Ist natürlich vorrangig dem geschuldet, dass man momentan Tabellenführer ist. Das hat dem Verein jetzt in die Karten gespielt, dass man da auf Platz 1 steht. Aber ja, wir werden ja eh gleich noch über die Ausgangslage vor dieser Meistergruppe sprechen. Von dem her, ja, es ist alles drinnen, so quasi, wir machen jetzt eh und wir haben quasi diese Talsohle überwunden und jetzt geht's neu voran und neue Helden, neue Spieler, neue Trainer und so weiter. Das ist so ein bisschen der Grundtenor. Wie stabil das Ganze dann ist, das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Oder ob es dann vielleicht
spätestens
wieder
bald, schon Wochenende.
Ob es dann wieder bald einen Informationsabend für Mitglieder braucht.
Aber es ist schon ein bisschen kindische Augenauswischerei, oder? Weil, jo, ich weiß auch, dass wir jetzt gerade Tabellenführer sind, zufällig, aber es ist ja tatsächlich random, was in dieser Liga bis jetzt passiert ist. Wir könnten genauso gut Fünfter sein, wenn wir 3 Punkte weniger hätten. Also, das ist ein bisschen kindisch und wenn man sich anschaut, wie konkurrenzunfähig die österreichischen Vereine international geworden sind, wie schlecht das Niveau der Liga insgesamt ist, da müsste man sich um sein Produkt und um die Gesamtheit ein bisschen mehr Gedanken machen, als zu sagen, es passt im Grunde eh, wir sind konkurrenzfähig und wir bleiben optimistisch. Das ist mir immer ein bisschen zu wenig, ganz ehrlich. Also man muss sich da ein bisschen ganzheitlicher die Frage stellen, wie kann man da sich wieder so positionieren, dass wir nicht gar keine Europacup-Plätze mehr haben. 27, 28, 29, dann wird es wieder alles noch viel bitterer. Und mit irgendwelchen internationalen Einnahmen wird bald niemand mehr kalkulieren können, weil wir werden, die Tür zur Gruppenphase wird nur mehr ganz schwer aufgehen, in welcher Jahr immer. Und das werden dürre Jahre werden. Und da kann man sich natürlich hinstellen und sagen, es ist eh alles gut. Man müsste sich aber dahinter zumindest schon lange mal überlegen, was kann man da jetzt tun, dass das wieder anders wird.
Mhm. Genau. Möglicherweise macht man es, aber darüber gesprochen hat man nicht.
Ich bin mir relativ sicher, dass nicht. Ich glaube nicht, dass man sich Gedanken macht darüber, ob diese Art Fußball zu spielen, man macht sich ein bisschen Gedanken darüber, adaptiver zu werden und sich das ein bisschen anders am Feld zu überlegen. Das macht man möglicherweise schon, wie man insgesamt in der Gesamtheit des österreichischen Produkts Fußball wieder was in eine andere Richtung drehen wird können, was richtig Neues, was richtig Bahnbrechendes zu machen, wie zum Beispiel 2020. Das sehe ich im Moment nicht wirklich, aber das kann man ja am 9. April besprechen.
Gut. Also du hast das jetzt eh schon, oder ich habe das jetzt eh schon ein bisschen schön rübergeleitet. Wie verrückt sich der österreichische Fußball in der Saison 2025-26 darstellt, kann allein schon über die diesjährige Geschichte des Cups abgelesen werden. Sturmbezwinger Altach hat sich auch als Bullentöter erwiesen und es durchaus verdient zum Endspiel nach Klagenfurt geschafft. Der mögliche Gegner wird im oberösterreichischen Duell zwischen Ried und dem LASK ermittelt. In Summe kommt es zu einem Finale, mit dem wahrscheinlich die wenigsten nach dem Start der diesjährigen Saison gerechnet hätten. Durchaus aber eine logische Konsequenz aus all dem, was in der Bundesliga vor sich geht. Die Favoritenrollen sind abgeschafft, an jedem gegebenen Tag kann quasi jeder jeden schlagen und dementsprechend unmöglich erscheinen auch Prognosen hinsichtlich Spielausgänge oder gar Meisterschaftsfavoriten. Die Beichler-Festspiele in Salzburg waren nach einem Spiel auch schon fürs Erste wieder vorbei. Der zu Beginn der Saison hochgelobte und mitfavorisierte SK Rapid hat es mit Hängen und Würgen am letzten Spieltag noch in die Top-Gruppe geschafft und der SK Sturm lacht nach den viel kritisierten Auftritten der letzten Wochen tatsächlich am Ende des Grunddurchgangs von der Tabellenspitze. In den Worten jugendlicher Modesprache würde man das alles am besten wahrscheinlich mit das Crazy beschreiben. Wir versuchen das alles hier ein bisschen zu entwirren und einzuordnen und deswegen frage ich gleich mal den Jürgen im fernen Wien im Armin-Wolf-Style. Jürgen, der SK Sturm ist bei 8 Niederlagen in 22 Spielen, also einer mehr als in der gesamten letzten Saison. Erster nach dem Grunddurchgang. Warum?
Ja, weil man in der österreichischen Liga kein einziges Spiel mehr sinnvoll vorhersagen kann. Es ist ja, es wäre ja eigentlich die Zeit für Alfred Tata, wenn man könnte wirklich random tippen. Und es hat genau die gleiche Chance, als wenn man es überlegt. Also es kann ja wirklich jedes Spiel in jede Richtung ausgehen. Und genau das passiert auch gerade. Deswegen ist der Punkteabstand so, wie er ist. Und es ist einfach die Vereine unten oder die kleinen Vereine unter Anführungszeichen haben, glaube ich, so ungefähr ihr Niveau gehalten. Aber alles, was drüber war die letzten Jahre, hat sich einfach radikal nach unten nivelliert. Da ist einfach ein grober Leistungsabfall passiert bei Rapid, bei Sturm, bei Red Bull, überall. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und deswegen steht man auch jetzt plötzlich bei mehr Niederlagen als im ganzen letzten Jahr. Und ich glaube, das gilt ja für Red Bull genauso.
Ich kann mich erinnern, dass Alfred Tata mal eine Runde alle Spiele 0-0 getippt hat.
Stimmt, ja.
Das habe ich sehr mögen, muss ich ganz ehrlich sagen. Andi, was sagst du dazu, zu dem Ganzen?
Ja, also der Sturm jetzt Tabellenführer ist es ja ein Stück weit wirklich Zufall möglicherweise. Man kann da keinen klaren Favoriten ausmachen. Der Jürgen hat es eh schon gerade beschrieben. Wenn man ja sich dem Ganzen ein bisschen statistisch nähern will, wie sich Sturm so dargestellt hat in diesem Grunddurchgang, dann kann man das machen. Dankenswerterweise stellt die Bundesliga recht viele Daten zur Verfügung vom Partner Opta. Und da kann man unterschiedliche Sachen herauslesen. Zum einen ist schon eine gewisse defensive Stabilität bei Sturm vorhanden. Man hat 9 Spiele ohne Gegentor bestritten. Das ist Ligaspitzenwert. 3 Spiele davon waren schon auch unter Ingolic, der insgesamt erst 8 Pflichtspiele, also inklusive Cup und Europa League bei Sturm, bestritten hat. Wenn man sich aber die Offensive anschaut, dann ja, hat der Sturm ein XG von 35,5 bei 33 erzielten Toren, also in puncto Effizienz, ist da schon ein Schritt noch klar nach oben möglich, aber das wissen wir eh alle und vor allem bringt das eine Statistik ganz klar auf den Punkt, das Thema Chancenverwertung. Da ist man mit 10,1% auf Platz 7 der Bundesliga. Wisst ihr, wer die beste Mannschaft ist im Bereich der Chancenverwertung? Habt ihr einen Tipp?
Von den Top-Teams oder von allen?
Von allen.
WSG.
Aber es ist in dem Fall ein Top-6-Team.
Dann nicht WSG.
Ja, okay, dann sag ich...
Hartberg.
Hartberg, ja.
Ist richtig. Hartberg mit 14,1% verwerteten Chancen. Ja. Mhm. Interessant vielleicht auch, dass Sturm zwar das Team mit den zweitmeisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum ist, hinter Salzburg, aber eben daraus auch wieder eigentlich sehr wenig macht. Sind wir wieder beim Thema Chancenverwertung, weil Salzburg auch in Summe ja nicht nur höheren XG hat, sondern auch mehr Tore erzielt hat. Ja, und ein großes Thema, das man zumindest jetzt unter Ingolic vorübergehend abgestellt hat, war das Thema vergebene Führungen. Das war ja so ein Riesenpunkt unter Säumel, gerade in der späten Phase dann, hat Sturm tatsächlich bis jetzt 17 Punkte nach Führung verschenkt. Das ist mit Abstand der höchste Wert. Bei Salzburg 9, Rapid 9, Austria 3, LASK 2. Also unter Ingolic ist es ja zum Glück bis jetzt noch nicht passiert. Aber man sieht auch, wie viel Sturm da hat eigentlich noch liegen gelassen in diesem Grunddurchgang.
Jetzt habe ich noch eine kurze Frage wegen diesen Torprozenten, weil mich interessiert hat. Es gibt ja den Elias Havel bei Hartberg.
Richtig.
Da stellt sich die Frage, für wie viel der Lanig verantwortlich ist davon.
Für fast alle, ne?
Also. Ja, aber der hat 10 Tore geschossen und 3 Assists bei, weiß nicht, wie viel Hartberg insgesamt hat. Kannst du drüber hinüberblättern. 29 Treffer insgesamt.
Ja.
Also ohne den war es anders wahrscheinlich.
Definitiv. Ist gut, wenn man einen Stürmer hat, der trifft.
Mhm.
Das ist bei Sturm nicht so zum Beispiel. Mhm. In diesem Ausmaß zumindest.
Gut, also wir wollen das jetzt wie gesagt ein bisschen entwirren und ich will euch jetzt oder ich will jetzt in die Runde so zu jedem Verein so ein bisschen was reinhauen. Jetzt sind es wie gesagt 3 Punkte, die den ersten vom sechsten trennen und jedes Spiel steht auf Messerschneide. Wie gesagt, euch nach irgendwelchen Prognosen zum Ausgang der Meisterschaft zu fragen, haben wir jetzt eh schon abgehandelt, ist glaube ich nicht sehr sinnvoll. Wir arbeiten das trotzdem jetzt mal ab. Also beginnend jetzt einmal mit den anderen 5. Warum scheint Salzburg auch in dieser Saison nicht groß Angst und Schrecken zu verbreiten, Jürgen?
Ich glaube, weil sie ein zu langes Interregnum hatten, wo nichts passiert ist. Die haben einfach ganz lang durch keinen Sportdirektor, der mehr da war, am Thomas Letsch festgehalten, der, glaube ich, in Wirklichkeit schon ganz viel früher ausgetauscht hätte werden müssen, weil der überhaupt keine Weiterentwicklung mit dieser Mannschaft zusammengebracht hat. Und ich glaube, dass die Kaderqualität bei Red Bull insgesamt auch geringer geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich glaube, insgesamt hat man wahrscheinlich noch immer den transfermarktmäßig besten Kader, aber ich glaube, dass man sehr lange einen Trainer gehabt hat, der nichts bewegt hat und dass man deswegen einfach stagniert ist.
Mhm. Andi?
Ja, also die Qualität ist über die Jahre nach unten gegangen bei Salzburg. Man hat auch nicht wirklich mehr von außen einen Plan erkennen können, in welche Richtung man eigentlich gehen will in dem Gesamtkonstrukt Red Bull Fußball. Da hat auch die Installation des Jürgen Klopp nichts bis jetzt daran geändert. In der Saison bin ich gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich glaube schon, wenn die Offensive, die ich grundsätzlich schon für sehr gut halte, wieder ein bisschen ins Rollen kommt. Ich meine, die haben jetzt, glaube ich, 3 Spiele in Folge kein einziges Tor geschossen, was ein Wahnsinn ist, aber grundsätzlich hätten die da vorne schon das Personal, um einige Tore zu schießen und sie sind ja auch das offensiv dominanteste Team bis jetzt gewesen, mit 42 erzielten Toren in diesem Grunddurchgang, mit Abstand die meisten. Wenn sie daran wieder anschließen können, sind sie für mich aber trotzdem weiterhin der Favorit auf den Titel.
Wir haben jetzt gesagt, wir nennen keine Favoriten.
Haben wir nicht?
Haben wir
warum
schon.
Nicht?
So darf er keine Favoriten nennen. Du hast gesagt, das passiert jetzt nicht.
Ich habe gesagt, dass es sinnlos ist.
Es ist eh sinnlos.
Ich finde interessant, zu tippen, wie viele Teams eine Runde vor Schluss noch die Möglichkeit haben, Meister zu werden.
Das ist eine gute Frage. Ja.
Ich glaube 4.
Wir haben nach dem Beichertrip Debüt vor 2 Meisterschaftsrunden und 3 Spielrunden inklusive Cup eigentlich. Nicht wir, aber man hat dann generell gesagt, ja, da ist jetzt der Richtige vielleicht dran und keine Ahnung. Habt ihr vielleicht die Meinung, dass da jetzt auch schon zu viel hineininterpretiert wurde oder vielleicht dem Daniel Beichler auch schon zu viel aufgehalst oder zu viel Last mitgegeben wurde nach diesem 5:1 Erfolg beim LASK?
Wahrscheinlich, oder? Also ja. so ein Debüt verführt halt leichter mal dazu zu glauben, dass das jetzt ein Turnaround ist. Nach 3 Spielen schaut es natürlich jetzt anders aus als nach diesem ersten Spiel. Ich finde vom Auftritt her und so wie er sich präsentiert, finde ich ihn ja gar nicht so einen uncoolen Typen. Ob er am Feld was kann oder ob er da was zu leisten imstande ist als Trainer oder ob er ein Trainer der Zukunft sein wird, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung.
Ja, das wird man sehen. Okay. Gut. Auf jeden Fall, weil ich das noch dazufügen will, also Sturm hat in dieser Saison auswärts bei Salzburg 2-0 gewonnen. Ich sage das jetzt bei jedem Verein, den wir besprechen, dazu. Und zu Hause 1-1 gespielt. Also gegen Salzburg wurde bis in dieser Saison noch nicht verloren. Gut. Warum konnte sich der LASK und der Kübauer derart stabilisieren nach dem katastrophalen Saisonstart? Andi, du bist gleich beim Mikro.
Weil die Kübauer einfach, wenn er zu einem Verein kommt, und das hat er jetzt sowohl beim WRC bewiesen als auch jetzt beim LASK, immer sofort an den richtigen Schrauben drehen kann, weil ihm das immer gelingt und weil er, glaube ich, auch sehr schnell einen sehr guten Draht zur Mannschaft findet. Nicht anders kann ich mir das erklären, weil der Kader des LASK hat davor auch schon so ausgesehen und katastrophal performt und das hat sich dann in Windeseile gedreht. Und das muss daran liegen, dass Didi Kübauer einfach einen sehr guten Zugang zu dieser Mannschaft gefunden hat und sehr schnell, glaube ich, auch eine Stammformation gefunden hat und da auch sein Ding wieder durchzieht. Ein sehr direktes, vertikales Spiel nach vorne. Liga-Bestwert im Übrigen im Bereich der Kontertore. Der LASK hat 10 Kontertore gemacht in diesem Grunddurchgang, kein anderes Team. Mhm. Mehr. Und so, ja, zieht er sein Ding bislang durch. Die letzten Ergebnisse waren dann nicht mehr ganz so dominant und souverän. Und da hat es eben auch diese Dätschen-Game gegen Salzburg. Aber ja, auch die sind voll in der Verlosung mit dabei.
Und man sagt ja immer beim Didi Kübauer, es ist auch eine gewisse Vereinfachung des gesamten Spielsystems passiert beim LASK, was dann den ganzen Spielern eigentlich sehr zugute gekommen ist. Jürgen?
Kübauer ist, wie der Andi sagt, dieses Startwunder. Er kommt immer wohin und dann macht er mit seiner Art und mit der großen Klappe und so ein Wind, dass es immer irgendwie geht. Es ist aber auch noch bis jetzt jedes Mal so gewesen, dass es nach einem gewissen Zeitraum dann nicht mehr funktioniert hat und dass es dann wieder bergab ging. Die Frage ist, wann das beim LASK dann passiert. Aber man muss trotzdem festhalten, das einzige Team, das noch die Chance auf das Double hat.
Genau. Und Sturm hat beim LASK in Runde 1 mit 2-0 gewonnen, auswärts, und daheim mit 1-3 verloren. Gut, warum stellt die Austria mit ihrer Art Fußball zu spielen, vor allem auch Sturm, fast immer vor unlösbare Aufgaben, Jürgen?
Weil das Trainerteam der letzten Spiele gegen die Austria jedes Mal sehenden Auges mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Taktik und mit der gleichen Formation in diese Spiele gegangen ist und die Austria das jedes Mal ausgehebelt hat und man nicht bereit war oder nicht willens war oder nicht konnte, darauf zu reagieren. Ich glaube, das war der Grund für diese schlechten Ergebnisse aus den letzten Runden. Ich glaube, dass das jetzt am Sonntag mit dem nächsten Duell, wo Sturm sie wieder anders präsentiert und auch variantenreicher spielt und einen gewissen anderen Zugang hat, das möglicherweise nicht wiederholen wird. Ich glaube, dass das nicht so eine merkwürdige Geschichte werden wird wie die letzten Spiele gegen die Austria. Zumindest hoffe ich das auch für mich selbst.
Ich weiß gar nicht, wie oft in Folge wir gegen die Austria jetzt verloren haben.
Ich habe heute überlegt, wie ich geredet habe mit Leuten, die am Sonntag und mit mir in dieses Stadion gehen, wie oft wir die letzten Mal als Verlierer rausgegangen sind. Ich glaube, 4-mal war es schon, dass wir aus dem Stadion ohne Sieg rausgegangen sind.
Ich kann mich an 3-0 auswärts, wo er in Wien Favoriten war, das war ziemlich noch im Sommer, wo wir auswärts ganz klar 3-0 gewonnen haben. Das war, glaube ich, der letzte Sieg. Das war vor 2 Jahren.
Der letzte Sieg war im Cup-Viertelfinale. 23-24. Das war zu Hause ein 2-0. Und davor war es das von dir angesprochene 3-0 in Runde 1 in der Saison 23-24. Die letzten 4 Spiele hat man verloren, ja. 1-3, 0-1, 0-1, 1-2.
Andi, was sagst du zur Austria?
Ach, die Austria. Zieht auch ihr Spiel durch. Wir kennen sie alle, die Protagonisten und wie sie heißen. Und machen das defensiv, muss man sagen, extrem stabil mit dem Personal, das sie haben. Alex Dragovic, der da die Truppe hinten zusammenhält. Und ist gleichzeitig sehr effizient. Auch da spannender Stat. XG-Wert 30,9. und sie haben 34 Tore erzielt, also okay, eindeutig überperformt in der Chancenverwertung, haben da jetzt auch vorne einen drinnen mit Eggestein, der ja wirklich aus allem trifft, aus allem, was ihm so zufliegt.
Und einen Barry in Überform.
Und einen Barry, der auch sehr gut performt, der Sturm da auch vor Probleme stellen könnte am Wochenende, bin ich auch schon sehr gespannt, wenn er da die Räume kriegt, die Sturm da manchmal so gerne zur Verfügung stellt zwischen Abwehr und Mittelfeld und so. Ja, schauen wir mal, wird auf jeden Fall sehr gespannt. Allerdings hoffe ich auch, bin ich beim Jürgen, dass durch die gesteigerte Physis, die wir gerade jetzt in der hinteren Reihe haben mit Walci und vor allem Mitchell als großen Turm da hinten drin, da vielleicht ein bisschen besser dagegen halten können als in den letzten Spielen.
Könnte man kurz einmal ein Shoutout im mitten in der Sendung machen für Jalen Mitchell, oder?
Ja.
Hat sie extrem gesteigert und hat sich ein bisschen so zur unumstrittenen Stammkraft da hinten gemausert, weil da hieß es jetzt erst, aha, jetzt sind Aiwo draußen, Geierhofer spielt überhaupt keine Rolle mehr. Mitchell gibt dem Trainer bis jetzt, wenn er spielt, außer wenn er gerade eine blöde rote Karte kriegt, weil er sich aufregt, durchgehend recht, finde ich. Und es ist ein bisschen nervig, diese Einwerferei, aber es erzeugt relativ viel unangenehme Momente im gegnerischen Strafraum. Das muss man schon auch sagen.
Und letztens wurde er im TV als Abwehrchef Jalen Mitchell bezeichnet. Nehmen wir das so hin?
Ja, definitiv. Kann er gern machen, wenn er es kann. Kein Problem. Mhm. Kann er gern Abwehrchef sein.
Gut.
Ich glaube aber, dass das mit allerlong eher der Albert Walci sein soll, glaube ich, weil Jalen Mitchell ist ja die Frage, ob der über das Saisonende hinaus überhaupt bleibt.
Allerlong. Der Junge hat allerlong gesagt. Das
sagt allerlong.
Herbert Prohaska.
Du, aber auch das Thema, Entschuldigung, Mitchell ist, können wir uns gleich gedanklich notieren in unseren Fragenblock für Micha Parensen im April, wie es da weitergeht.
Gibt es da Kaufoptionen, wissen wir das?
Ja, die gibt es, glaube ich.
Ja, ich glaube, das gibt es.
Die gibt es.
Gut, wir gehen weiter im Skript. Warum underperformt Rapid, egal unter welchem Trainer, auch in dieser Saison wieder hochgradig und kann trotzdem weiter vom Titel träumen? Jürgen.
Entschuldigung, ich habe jetzt nicht so gehört. Was war die Frage?
Warum Rapid so underperformt und warum können sie, weil sie jetzt qualifiziert haben, weiter jetzt vom Titel träumen?
Ja, weil sie nur 3 Punkte hinten sind, so wie alle anderen. Deswegen können sie vom Titel träumen und weil die dort ja immer von warme Eislutscher träumen und deswegen Rapidler immer vom Rathausplatz und vom nächsten Meistertitel träumen, auch wenn es seit, rechne aus, 2008 bis jetzt nicht mehr passiert ist. Und deswegen ist heute Rapid genauso in der Verlosung wie alle anderen 5 von der Leistung her und von dem, was sie bis jetzt so aufs Feld bringen, sind sie genauso wie alle anderen Teams. Manchmal geht's ganz gut. Der Kader ist, glaube ich, prinzipiell noch immer einer der besseren in der Liga, den Rapid insgesamt zur Verfügung hat. Deswegen sind sie genauso dabei wie Sturm und Red Bull und die Austria und Hartberg und wen gibt es noch oben?
Lask.
Genau.
Okay. An das würde ich jetzt nicht denken, aber bitte, das ist eine andere Geschichte. Andi, Rapid.
Ja.
Möglicher Meisterschaftskandidat.
Naja, das sind sie jetzt noch, weil der Start in die Saison ganz gut war. Nicht? Also da haben sie ja bis zu diesem ominösen Derby, das dann in die Hose gegangen ist, dann ist es ja radikal bergab gegangen, aber davon zehren sie jetzt noch. Und deswegen haben sie sich am Ende dort durchs Ziel gerettet. Der Kader, der vorher angesprochen worden ist, der laut Transfermarkt übrigens sogar etwas, nicht viel, aber knapp mehr wert sein soll als der von SK Sturm, interessanterweise, ist ja kein schlechter, aber die Zugänge performen halt auch gnadenlos unter, gell? Also über...
Das glaube ich nicht.
Spieler wie Gulliksen haben wir ja schon einmal geredet. Gulliksen
performt nicht unter.
Nein, also das ist klares Underperforming meiner Meinung nach bei dem.
10 Millionen kostet der
Typ. Ich habe das schon im September gesagt und ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass diese Spieler viel besser sind als die Leistung, die sie zeigen. Weil sonst werden sie von diesen Vereinen um dieses Geld auch nicht abgegeben worden. Ich glaube, das ist ein LASK 2.0 Kader aus den letzten 2-3 Jahren, was man vom LASK gesehen hat. Und nicht besser. Und wenn sich
das
dann
weiß ein ich Dahl nicht, ich glaube, Rapid leidet
sich
eher.
Wenn sich dann ein Dahl verletzt, dann hat man gesehen, was passiert. Also einer, der wirklich gut war und der wirklich ein guter Transfer war von Rapid, dann hat man gesehen, was die anderen in Zusammenarbeit leisten. Und ich glaube das nicht. Natürlich kann Rapid jetzt auch Meister werden, wie alle anderen, aber ich glaube nicht, dass der Kader viel besser ist als das, was sie gezeigt haben.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Rapid leidet eher darunter, dass sie so Leibesangare nicht mehr haben, weil ich glaube, das waren schon ganz wichtige Bausteine, die das Ganze ja zusammengehalten haben. Die
bessere Spieler.
Ja, vielleicht, wenn man es so sieht, hast du vielleicht recht. Aber ich glaube nicht,
dass
vor allem Leute wie Gulliksen schon unterperformen. Ich glaube, dass das grundsätzlich schon ein besserer Kicker ist, als das, was er bis jetzt da gezeigt hat.
Vielleicht passt er auch nicht in diese Mannschaft.
Das vielleicht
auch.
Ja. Er hat sie bis jetzt nicht einfügen können. Ja, aber das Verletzungsthema bei Rapid ist schon eines, das schon, wenn man sich so durch den Kader scrollt, da sind schon einige kaputt oder immer wieder auch kaputt, wo man sich auch fragen kann, woher das rührt. Aber ja, da gibt es schon einige und gerade mit Nzi, der ja eigentlich Sangaré hätte ersetzen sollen, der ist ja wirklich nie wirklich fit gewesen. Und dann schaut es natürlich schlecht aus.
Aber genau, wisst ihr warum? Weil jetzt bei den Prognosen wieder sind, die der Michael uns verbieten wollte, weil wir lassen uns nichts verbieten. Wisst ihr, warum?
Jeder wohl doch sagen dürfen.
Genau. Wisst ihr, warum Rapid aber nicht Meister werden wird? Ganz eine einfache Antwort.
Weil es in der letzten Runde gegen uns spielen, ne?
Ja, auch. Und weil sie den schlechtesten Tormann in der Meistergruppe haben. Und das ist, glaube ich, gerade in so einer Gogol-Liga, wie wir gerade sind, ist, wenn der Goalie noch jedes zweite Spiel einfrisst, dann hast du auch in der Liga keine Chance.
Apropos Tormann, wann wird denn unser Tormann eigentlich wieder fit?
Das wollte ich dann als Folgefrage gerade anbringen. Ich weiß es nicht.
Die habe ich jetzt vorher schon gestellt.
Ich habe vor ein, zwei Wochen gelesen, dass er schon wieder sehr viel trainiert hat.
Bei euch im Skills Lab?
Schon nein, aber im doch individuell mit in Messendorf. Aber ich gehe davon aus, dass er rund um die Meistergruppe vielleicht auch erst nach dieser Länderspielpause, die dann, ich glaube, nach der zweiten Meistergruppenrunde ist oder so, vielleicht dann zurückkehrt. Aber genaueres weiß ich nicht.
Und zudem hat Matteo Pinette seine Aufgabe auch in den letzten Spielen sehr gut gemacht und hat sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, muss man auch sagen.
Ja. Nein, aber zwischen nichts zu Schulden kommen lassen und sehr guter Tormann ist wieder noch was dazwischen. Und ich glaube, dass man all along schon den...
Gibt es einen langen Schwein, Andi?
Das ist nicht fürs Wuchtschwein, das darf ich schon sagen.
Nein, es ist fürs Herbert Prohaska-Schwein.
Genau, da müssen wir aber viele Schweine aufstellen im Studio. Jedenfalls hätte ich auch gern, dass der mal eine richtige Periode lang spielt, nicht nur ein paar Spiele und dann wieder kaputt ist. Man möchte sich den ja auch gerne mal anschauen länger, oder? Nicht immer nur so sporadisch.
Ja, und das, was wir ja gesehen haben in der kurzen Zeit, war jetzt da, war ja sehr cool. Also.
Eben. Er hat sich echt zum blödesten Zeitpunkt verletzt, weil er war wirklich gut in Schuss. Mit viel Wucht den Strafraum beherrscht.
Wir sind jetzt schon bei Hartberg. Warum schafft es Hartberg trotz minderer Mittel immer wieder in die Top 6, Andi?
Ja, zum dritten Mal jetzt tatsächlich. Ja, ich glaube, in Hartberg herrscht auch eine besondere Form von Zusammenhalt. Das beginnt bei Brigitte Annerl und setzt sich fort über die ganzen Angestellten dort, ja sehr viele, der immer noch dort ehrenamtlich unterwegs sind in den verschiedenen Positionen und führt bis hin zur Mannschaft, die ja auch eine gute Mischung geworden ist, trotz vieler Abgänge, die sie immer wieder haben, aber gerade die Routiniers halten da auch diese Truppe beisammen und haben auch dann ein gutes Händchen, was so Neuzugänge betrifft. Wir haben Elias Havel schon kurz besprochen. Dann hast du den da vorne drinnen, der die Tore macht und dafür, dass die Saison für Hartberg echt brutal schwierig war eigentlich von Anfang an mit dem Stadionumbau, dann haben sie in der Südstadt spielen müssen und so weiter, haben sie wahnsinnig früh rausgeholt und es wäre ja eigentlich sogar noch mehr möglich gewesen, wenn man sie in Erinnerung ruft, zum Beispiel dieses Spiel beim LASK, wo sie in den letzten Minuten dieses 3-0 hergeschenkt haben und ich glaube, es war dann in Wartens auch noch, wo sie sogar 2-0 vorne waren und das noch vergeigt haben.
Die also zwei würde man
diese Punkte dazurechnen, wären sie sowieso vielleicht Tabellenführer und dann wird man da ganz anders über die Hartberger reden. Sind ja wieder einmal extrem unterschätzt worden, aber haben ja sehr, sehr beachtlich allen das Gegenteil beweisen.
Genau, bevor der Jürgen jetzt versagt, seit Anfang Oktober in 14 Spielen haben die Hartberger 5 Siege, 8 Unentschieden und nur eine Niederlage und die war gegen?
Den SK Sturm.
So ist es. Und in den bisherigen 5 Partien in 2026 bei einem Sieg und 4 Remis haben sie erst 2 Gegentore bekommen.
Und man muss sagen, bei aller Liebe zu MSK Sturm, das war ein Elfmeter-Tor von Otakiteschwili, wo eine klassische 0-0-Partie dann zufällig 1-0 für Sturm ausgegangen ist. Mhm. Anwesenderweise kann ich das sagen. Und Hartberg zu unterschätzen ist mittlerweile eher doof, weil die waren ja nur dazu auch im Cup-Finale und so weiter. Also das ist ja kein Zufall mehr. Und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen das Ding, was man im Fußball, glaube ich, ein bisschen vergisst. Diese Kontinuität, wo man nicht viel verändert und man versucht, konstant zu bleiben, auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Ich glaube, das ist schon ein Faktor mittlerweile geworden, dass du stabil bist und dass du auch mit weniger Mittel, mit vielleicht einem unterbewerteten Kader, trotzdem gut mitmachen kannst, weil diese zwei Spiele sind erwähnt worden, wo man 3-0 und ein 2-0 hergeschenkt hat. Es gibt Mannschaften, die fallen komplett auseinander nach sowas. Hartberg nicht. Und die haben es trotzdem geschafft, dass sie oben mitspielen und mit ein bisschen Fortune, um nur ein lustiges Wort zu verwenden, hätten die erst da sein können jetzt.
Genau. Und auch die Trainerleistung kann man da mal ruhig hervorheben in Hartberg.
Das kommt dazu. Ich glaube, Manfred Definitiv. Schmidt ist genau der richtige Trainer für so einen Underdog, weil der Fußball funktioniert halt bei der Austria nicht so gut, wo man ein bisschen was anderes eventuell sehen will, obwohl man mit Helm jetzt einen noch viel grässlicheren Fußball spielt, finde ich. Aber Manfred Schmidt ist, glaube ich, auch ein Perfect Match und das haben sie auch immer wieder bewiesen, dass sie sich auch immer wieder den richtigen Trainer finden, auch wenn sie der vorige verlässt. Das muss man ihnen schon auch, da muss man dem Erich Kocher auch zugute halten, dass er das gut macht.
Genau. Und wo sind wir jetzt? Ah ja, genau. Und warum hatte man das wichtigste Thema, die wichtigste Frage, warum hatte man am Sonntag beim SK Sturm das Gefühl, dass in dieser Saison vielleicht doch mehr gehen könnte, Andi?
Ja, zumindest ist man jetzt am Weg, dass man, dass auch Ingolic so eine erste Elf findet. Er hat es bis jetzt nicht wirklich finden können, weil es ja Verletzungen gegeben hat, Sperren etc., aber jetzt glaube ich zumindest in der Defensive, und das ist einer der größten Punkte, die jetzt schon bewerkstelligt haben werden können, hat man auch gewisse Sicherheit reinbringen können, vor allem in den Heimspielen. Auswärts schaut es noch anders aus, aber die Heimspiele waren jetzt ergebnistechnisch schon sehr gut. Auch spielerisch sieht man langsam wieder mehr kommen, da tragen Spieler wie Hödl dazu bei, wie Ruska dazu bei, auch Mamageschwili, was man von dem bis jetzt schon gesehen hat, auch der Ottl ist ja jetzt wieder in einer besseren Verfassung, glaube ich, hat mir auch nicht so schlecht gefallen gegen Altach. Ja, es ist nach wie vor schwer zu sagen. Sturm kann an guten Tagen wahnsinnig viel, dass im Spiel mit dem Ball sicher noch viel, viel mehr rauskommen muss, dass es weiterhin nicht gelingt, wahnsinnig viele Bälle auch vorn festzumachen. Sehen wir jedes Mal. Was man auch gegen Altach gesehen hat in der ersten Halbzeit, so gerade gegen Ende der ersten Halbzeit, ist, dass wenn sie so auf uns zugelaufen sind, dass wir da doch unsere Probleme gehabt haben, auch in der Boxverteidigung dann, und dass das nicht immer so geordnet ausgeschaut hat. Da hat es diese zwei Rettungsdaten von Mitchell gegeben. Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber zumindest sieht man tendenziell schon Schritte in die richtige Richtung, sagen wir so.
Alles das, und ich ergänze die eh schon vorher auch erwähnte defensive Stabilität, die man auch bei Standardsituationen gegen Sturm schon langsam sich wieder erarbeitet, wie man die Box verteidigt, da gehört Mitchell dazu, da gehört Paul, Insta-Paul Koller dazu, da gehört der Albert Walci dazu, und es ist momentan einfach ganz offensichtlich die richtige Entscheidung gewesen von Ingolic auf Aiwu und Geierhofer hinten im Moment zu verzichten, weil dieses andere Dreierwerk einfach besser funktioniert, da ist eine andere Konsequenz, eine andere Energie dabei, und ich glaube, dass man das hinten schon auch viel besser dicht macht jetzt, als es noch unter dem vorigen Trainer war und in den Spielen davor war.
Und eine Situation kann ja manchmal auch einen Knoten lösen, der vielleicht schon ganz lang in einen oder anderen Spieler steckt. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr gefreut für den Sidi Chata am Sonntag für seine wahnsinnig geile Aktion, die dann die Vorarbeit eben zum 1-0 war. Vielleicht passiert da jetzt auch ein bisschen was.
Dazu möchte ich nur anmerken, dass ich alle die jetzt den Sidi Chata mit großem Abgangsapplaus bedacht haben, also ich wünsche es ihm sehr, das freut mich sehr für ihn, aber was für ein dummer Esel muss ich sein, dass ich Heimspiel für Heimspiel pfeife, wenn er eingetauscht wird, und dann Gatschi, weil er eine Aktion gemacht hat, die gut war. Also das ist schon, zeigt schon die horrende Inkompetenz dieser Längsseitenstadionbesucher. Das finde ich schon verheerend mitunter.
Was mich da jetzt noch interessiert, also jetzt 10 Endspiele stehen an für die Schwarzen. Wer sind jetzt eurer Meinung nach die Man to Watch in unserem Team, und für wen wird es tendenziell schwer
werden.
Emmanuel Aivu wird schwer haben, glaube ich, im restlichen Verlauf der Saison. Und ist aus meiner Sicht ein Kandidat für einen Verkauf im Sommer. Wahrscheinlich, wenn es so weitergeht.
Wissen wir da Vertragszeit noch beim
Aivu? Ja, das wissen
28.
Wir. 4 Jahre hat der gekriegt damals, also das dauert noch ein bisschen. Man darf nie zu früh den Stab brechen, aber ich glaube, das hat sie. Sollte dieser Trainer über den Sommer hinaus da bleiben, ein bisschen erledigt. Ich glaube, Geierhofer ist aufgrund seiner spielerischen Fähigkeiten noch eher jemand, der sie im Falle einer körperlich besseren Performance wieder zurückkämpfen kann. Bei Aivu sehe ich wenig Licht. Ich glaube, das ist eher einer, der ein bisschen ein Problem haben wird. Also auf der anderen Seite ist natürlich Hödl der Rising Star. Weinhandel genauso. Also die zwei sind sicher Spieler des Moments. Ich glaube auch, dass Ruska immer mehr kommen wird. Ich glaube, dass der sich immer besser reinfindet, ein bisschen diese Blödheiten abstellt, sie auch ein bisschen besser im Griff hat jetzt mit so Impulsreaktionen. Ich glaube, dass das...
Da gibt es ja auch Gerüchte.
Gibt es auch Transfergerüchte mittlerweile schon. Auch Schottland, die schauen offenbar gerade ein bisschen genauer auf unsere Liga, seit wir in der Europa League gegen sie gespielt haben, gegen beide. Ich glaube, wie erwähnt, Jalen Mitchell mausert sich gerade ziemlich. Da ist halt die Frage, ob man den behalten wird können über das Frühjahr hinaus, weil nur Leihspieler. Und sonst, die Routiniers brauchen wir jetzt nicht extra besprechen, da wissen wir eh, was los ist. Die machen das, was sie machen sollen. Ich glaube, jetzt die gewagte Prognose, ich glaube, dass Sidi Chatta jetzt auch mehr und mehr kommen wird und seine Torflaute, diese elendig lange, auch irgendwann beenden wird jetzt in den nächsten Spielen.
Mhm. Maurice Malone?
Ja, wird spannend. Also auch da gibt es ja Konkurrenz. Ich meine, am Sonntag ist ja dann auch Beganovic reingekommen und hat noch das 2-0 gemacht. Wird nicht einfach für ihn, würde ich mal sagen. Auch Kayombo hat jetzt noch nicht wahnsinnig viele Argumente geliefert, muss man ganz ehrlich sagen.
Malone ist aber auch nicht sehr von Glück verfolgt gewesen, muss man auch sagen, in den letzten Spielen. Also
natürlich nicht, Stangenschuss gegen den WRC und so weiter.
Sowas würde schon mal helfen, glaube ich, so eine Situation.
Definitiv. Ich wünsche ihm am allermeisten, dass er gegen die Austria gleich da macht. Das wäre das Allerbeste. Aber in der vordersten Reihe kann man es eh am schwierigsten sagen und inwiefern wir tatsächlich Rory Wilson irgendwann einmal in der ersten Mannschaft sehen werden. I don't know.
Wie das Gazi-Begovic-Thema weitergeht, ob das, man zurück nach Köln, solange der Trainer dort Trainer ist, weiß nicht, ob das für ihn irgendeinen Sinn hat. Die Frage, was da passieren könnte.
Ich glaube, das hat sich spätestens nach seinem Besuch bei uns im Studio erledigt und seine Aussagen sind ja dann sehr schnell den Weg in die deutschen Medien gefunden.
Black FM hat ein Rauschen im deutschen Blätterwald erzeugt.
Mhm. Kann man so sagen, ja. Das ist wirklich sehr, sehr hurtig gegangen, dass das überall gestanden ist. Ja, nein, ich glaube, er weiß selbst, dass er das
unter Skandalaussage Quasniok, im Skandal-Podcast.
dass das unter Quasniok nichts mehr wird, das ist ihm selber mittlerweile bewusst. Jetzt ist nur die Frage, ob Quasniok noch länger Köln-Trainer ist oder nicht. Das wissen wir.
Wackelt noch auch, ja.
Nicht. Aber eine Sache noch, Mike, du hast ja gerade vorher die ganzen Ergebnisse gegen die anderen Teams aus der Meistergruppe vorgelesen. Mhm. Wenn man jetzt das Rechenspiel anstellt und diese Ergebnisse auf die aktuellen Punkte draufrechnet, hast du das gemacht?
Nein, ich habe es nicht gemacht, aber was ich im Kopf gerechnet habe, das habe ich jetzt nirgends aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben gegen diese Mannschaften 5-mal verloren, gegen die wir jetzt spielen, und 3-mal gegen die anderen Mannschaften, die im unteren Playoff spielen.
Ja.
Wenn das jetzt richtig ist. Ja.
Es wird kann nicht mehr folgen. Hast du es ausgerechnet, Andi?
Ja, es ist jetzt so, dass man, wenn man das draufrechnen würde, würde Salzburg ganz knapp den Titel holen mit 35 Punkten. Dahinter gefolgt die Austria mit 34, der LASK mit 33, Sturm würde auf Platz 4 zurückfallen mit 32 Punkten, Rapid wird 5. mit 29 und Hartberg 6. mit 26 Punkten.
Oder Mike hat verboten, Prognosen zu machen, jetzt unterstütze
ich das. Nein, ich habe es nicht verboten. Ich habe nur gesagt, dass es prinzipiell keinen Sinn macht und das ist... Wir können gern wetten, wer jetzt Meister wird. Mir ist das komplett egal.
Jetzt will er auf einmal wetten. Zuerst verbietet er die Prognosen und jetzt
fängt er zum Mir ist das egal. Meine Wette, die ich abgeschlossen habe am Anfang der Saison, dass Altach die
die Meistergruppe schafft, ist jetzt, wie wir wissen, nicht aufgegangen.
War aber knapp.
Ja. War knapp, ja. Ja. Aber Fabio Ingrich ist sehr froh, dass er nicht normal zweimal gegen seinen Bruder antreten muss, hat er auch gesagt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, verstehe ich aber.
Genau, und was wir noch wissen, ich meine, das gehört jetzt rein informationstechnisch auch noch dazu, die Herren Malic und Karic sind nicht im bosnischen Teamkader.
Auch der Gazi nicht.
Auch Gazi nicht.
Er hat noch sehr viel über das Nationalteam geredet bei uns in der Sendung, aber das wird schwer. Sollten sie sich qualifizieren.
Ja, gut, zumindest aber. Auf Abruf ist er, soweit ich weiß. Mhm.
Aber ja, aber man muss halt auch sagen, Karic und Malic, die Performance bei Sturm in den letzten Wochen empfiehlt sich für nur sehr wenige Nationalteams dieser Erde, glaube ich. Und da ist das Bosnische, glaube ich, ein bisschen höher angesiedelt, als dass sich das ausgeht.
Gut. Habt ihr irgendwelche Anliegen noch? Oder Andi, willst du irgendeinen grüßen lassen?
Gute Frage. So ad hoc fällt mir jetzt gerade niemand ein.
Man kann jetzt, aber Michael, bevor wir auf den Königlberg reisen, schon noch einmal die Ö3-Podcast-Jury grüßen.
Aber meinst du, haben sie denn schon längst entschieden über ihre Auswahl?
Glaubst?
Ja, wer weiß.
2 Wochen vorher schon?
Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sie zur Sicherheit noch einmal grüßen lassen.
Ja, dann machen wir das. Liebe, genau. Wunderbare Jury des Ö3-Podcast-Awards.
Die beste Jury der Welt.
Die beste Jury der Welt. Sicher auch die schönste.
Ja,
natürlich. Die eine wunderbare und sehr richtige, großartige Entscheidung treffen wird.
Genau, die haben mir alle Mitglieder der Jury jetzt unlängst nochmal durchgeklickt. Lauter wirklich profunde Kenner der Podcast-Szene in Österreich. Also da wird es ganz bestimmt die richtige Entscheidung geben.
Genau.
Auf allen Positionen.
Solange du nicht anläutest bei ihnen in Wien, falls die in Wien wohnen, ist alles gut.
Ja, bei der Cheyenne Ochsenknecht kann ich in Wien nicht anläuten.
Wie jetzt beim Herrn Werner angeläutet wurde.
Genau.
Ja,
genau. Wir suchen keine Menschen in ihren Wohnorten heim.
Nein,
niemand.
Das tut man nicht. Gut, Jürgen, eins noch. Wollen wir nicht einen Ausblick auf die nächste Sendung machen, so einen kleinen Teaser? Oder ist das, die ganze Sendung haben wir gedacht, das wäre ja eigentlich nett, weil es ja ein bisschen was Spezielles ist. Oder lassen wir das derweil noch?
Weiß ich nicht genau, das müsst ihr jetzt entscheiden.
Na wieso, du leitest diese Sendung und wirst sie ganz alleine durchführen.
Wir können ja so viel sagen, dass wir ein Auswärtsspiel machen, oder?
Mhm. Gut,
der Informationsgehalt. Sehr, sehr auswärts sogar, sagen wir so.
Ja, aber es ist möglicherweise die weiteste Black FM-Reise ever.
Genau.
Aber mehr sagen wir jetzt noch nicht, oder?
Ja, okay. Lasst euch einfach überraschen, es wird was ganz was Spezielles und was ganz was Nettes, was ihr in der Volume 194 hören werdet. Das war auf jeden Fall Volume 193 von Black FM. Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch wieder ein großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Am kommenden Wochenende gibt es schwarz-weiße Action in dreifacher Ausführung. Am Samstag spielen die Frauen des SK Sturm um 14 Uhr in Neu-Lenkbach. Der Herr Bucher hat gesagt, dass er sich das vielleicht anschauen wird. Sturm 2 um 14.30 Uhr in Gleisdorf gegen Austria Lustenau und die Einser startet am Sonntag in das Abenteuer Meistergruppe in Wien Favoriten gegen die Austria. Spielbeginn ist 17 Uhr. Für das gesamte Wochenende gilt natürlich wie immer das allseits bekannte und immerwährende Motto: alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.